herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, aber es ist Liebe, ne?
Ja, ja.
Das ist Liebe, Liebe bis ins hohe Alter. Ne? Das ist, wenn ich dann irgendwie in 20 Jahren ein Lied einreiche, Comedy, ach Comedy. Ein nostalgischer Rückblick auf die Stand-Up-Szene der 90er mit so Stand-Uppern, die dann so als Avatar.
Ja, auf die Melodie von Theater, Theater.
Genau, natürlich, genau. Ne? Wir setzen jeden Abend unsere Punchlines auf, genau. Ja, also das wird dann auch nicht schön, aber auch nicht erfolgreich, aber es kommt von Herzen. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils-Buckeberg-Erfahrung. Eine super besondere Folge heute, denn bei mir ist ein Gast, auf den ich mich freue, seitdem wir diesen Podcast machen. Und ich habe so gehofft, dass er kommt und dass wir uns endlich mal wiedersehen, weil alle Begegnungen, die ich mit ihm in meinem Leben hatte, immer ganz besonders waren. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass er heute hier ist. Er ist Regisseur, Autor, Produzent, Moderator und er hat einige der wichtigsten kulturellen Dinge, die es auf diesem Planeten gibt, vor allem popkulturell, in dieses Land gebracht, wofür ich ihm alleine schon mein Leben lang dankbar bin. Herzlich willkommen, Thomas Hermanns.
Wow, so geht's schon gut los.
Na, so gehört sich das doch auch.
Ja, ja, vor allem die popkulturellen Phänomene, ich ahne schon,
ja, es gibt
wo
ja
du hin willst.
Es gibt ein paar Sachen, ja. die du in diesem Land etabliert hast.
Die man kennt und es gibt auch welche, die nur du weißt, glaube ich.
Es gibt auf jeden Fall welche, die ich von Herzen liebe. Und eines der offensichtlichsten, da können wir direkt mit einsteigen, ist, du hast ja im Grunde genommen Karaoke nach Deutschland gebracht.
Wüsste? Und ich wusste, dass du nicht Stand-Up-Comedy sagst. Nein, weil Karaoke ist natürlich viel, viel, viel wichtiger.
Na, für mich ist, zumindest.
Nee,
Als User sozusagen.
Voll. Nee, es ist wirklich absurd, das glaubt man ja immer gar nicht, aber es ist wirklich wahr, dass wir die ersten Karaoke-Partys in Deutschland gemacht haben. Ich habe in New York gewohnt, ich habe das da gesehen, aber auch schon in so der lustigen Comedy-Version, also nicht die japanisch traurige Version, ja, sondern schon so ein bisschen die trashige Version mit dem Motto, when it's good, when it's bad, it's better. Also man musste schlecht singen und dann kam man gut an. Und dann habe ich mir, als ich zurück nach München bin, in New York am Broadway Kassetten gekauft mit, ja, Halbplaybacks bei der, ach, das war ein ganz berühmter Plattenladen. Und richtige, also Kassetten.
Tower Records.
Nee, nicht Tower Records, Liberty, nicht so ähnlich wie Liberty. I found it at Liberty, glaube ich, so, ja, ähnlich. On Broadway. Und da gab es Kassetten und da waren die kleinen Zettel drin mit den Texten von den Liedern. Und da habe ich einen ganzen Koffer mit nach München geschleppt mit Hallenplaybacks und diesen Zetteln. Und die wurden dann fotokopiert. Ja. Und dann haben wir die erste Karaoke-Veranstaltung in München gemacht, in einem China-Restaurant, weil wir das lustig fanden. Und haben den Leuten dann erklärt, was Karaoke ist. Und das klappte eigentlich sofort super. Nur die Presse schrieb, das wird nie klappen, das machen die Deutschen nicht, die Deutschen werden sich nie hier auf eine Bühne stellen und singen, wo man heute sagen muss, leider doch, ist passiert, ne? Und das Ganze hieß Tommy Garden Singalong, habe ich mit meiner Kollegin Cora Frost zusammen moderiert und wir haben uns da reingeschmissen und haben Ballett getanzt und wir waren in goldenen Anzügen und jeder wurde umringt und umso. Und das war ein richtiger Hit. Das ging dann richtig los und dann sind wir damit auch 2 Jahre durch Deutschland getingelt, ja, und Hamburg, Berlin, überall und haben das immer erklärt, aber immer mit diesen Zetteln. Und die mussten natürlich immer nachkopiert werden. Also der Gang war immer zum Copyshop, wieder mal YMCA, ne, weil das immer kam, den Text wieder mal kopieren. Und Veit Kenner, unser Tonmann, dann immer mit diesen Kassetten, die mussten dann auch gewechselt werden und gespult, dass sie zum richtigen Anfang. Und wir hatten Jingles und so. Und so ging es los. Und wenn ich heute von jeder Karaoke-Bar hier 1 Euro kriegen würde pro Lied, ne? Es ging nicht zu schützen. Es war natürlich, Karaoke war ja nicht zu schützen. Ja. Es war ja japanisches Kulturgut. Aber ich bin heute noch Fan. Und ich bin heute noch, wenn ich eine sehe, eine Karaoke-Bar, stürze ich mich rein und fange immer mit Great Balls of Fire an. Das ist mein Einstiegssong. Der geht immer
guter
gut.
Song, ne? Alles gut.
Und der ist auch 3 Töne weit. Das geht so. Und dann trinke ich mehr und versteige mich immer zu Total Eclipse of the Heart, was nicht gut geht. weil es zu hoch und zu tief gleichzeitig ist, auf eine interessante Weise. Aber so geht der Abend entlang. Also da bin ich wirklich stolz auf, besonders wie gesagt, weil wirklich wieder wie üblich die Presse, nein, und ich immer dachte, die Deutschen singen doch, die singen doch im Gesangsverein und die singen doch überall. Nein, das machen die sich lächerlich und da traut sich keiner und so und von wegen. Ne?
Ja. Dabei gibt es ja, es gab ja zum Beispiel auch schon in den, weiß ich nicht, ab den 60ern gab es ja in Köln die Talentprobe am Tanzbrunnen, wo auch die Leute aufgetreten sind und irgendwas gesungen haben und zeigen wollten, was sie alles drauf haben.
Genau, es gab ja immer auch Jekami-Abende oder Gesangswettbewerbe oder sowas. Aber was das Neue war, glaube ich, war, dass wir dieses Pop-Ding, wir haben ja Popstar gespielt, deshalb meine ich, wir haben ja bei jeder, die dann wieder meinte, sie ist Whitney Houston und da gab es ja auch immer pro Abend 5, haben wir halt das ganze Video nachgespielt auf der Bühne. Also wir haben uns links und rechts geschmissen, wir hatten Kostüme, wir hatten Requisiten und es war eben schon so, dass ich so als Pop-Fan diese Veredelung von Pop oder dieses Mystische da abfeiern wollte und gleichzeitig natürlich lustig machen wollte, aber auch zelebrieren.
Ja.
Und es war eben, ja, es war schon so Pop-Fan. Fanatisch, muss man sagen.
Ja, das ist, also dafür bin ich dir ewig dankbar. Ich gehe auch so gerne zum Karaoke, ich kann auch kaum an einem Laden vorbeigehen.
Womit fängst du denn an immer?
Also ein Klassiker von mir ist Back for Good und ich sag immer so, also mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft, aber ich habe das eine Zeit lang, habe ich immer gesagt, ja, ist mein erstes Mal Karaoke, seid bitte gnädig, bevor das Lied losging.
Trick.
Und dann bin ich immer vom Monitor weg und habe die Leute angefasst und bin ins Publikum und so.
Genau.
Das hat immer sehr gut funktioniert.
Als One-Man-Boy-Band war
es. Ja, genau. Ja, da hatte, ich weiß noch, ich habe das einmal auch in Spanien gemacht, in so einem, in irgendeinem Ort, in Benidorm, genau, ich muss immer an das Blackfist-Lied denken, um die Brücke zu dem Lied zu haben, in Benidorm, wo ja fast nur Engländer sind und da habe ich dann Take That gesungen, bin ich nach auf Toilette gegangen und dann stand ein, sagen wir mal, Mitte 60 bis Anfang 70-jähriger Engländer neben mir am Pissoir und hat gesagt, that was very nice, my son. Das fand ich sehr ergreifend, wie er das da.
Da war er gerührt. War er gerührt. Ja, ist ja auch so ein Lied, was immer kommt bei Karaoke. Meistens, wenn sich dann so drei Jungs, die sich nicht trauen, dann zusammenrotten. Ne?
Ja.
Irgendwie und der Kasper von der Firma, von der Abteilung Finanzen, zieht die anderen zwei mit hoch und spielen dann Boyband. Und ja, es ist großartig. Und es gibt sehr unterschiedliche Bars. Es gibt zum Beispiel eine versteckte in Düsseldorf, gibt es ein großes japanisches Hotel, weil da ja so viele Japaner in Düsseldorf sind.
Ja.
Und da wird man es gar nicht denken, da ist auch im Keller unten neben der Sauna links eine winzige Karaoke-Bar. Ganz, ganz toll. Und also ich kann auch nicht dran vorbei.
Ja, also meine Lieblings-Karaoke-Bar in Berlin hat leider zugemacht.
Welche war
Kim's
das?
Karaoke am Meringdamm.
Karaoke Meringdamm, ja.
Das auch war sehr schön trashig und da sind wir immer sehr gerne hin. Die ist ja jetzt leider nicht mehr. Und deswegen,
da hatte man auch Platz für Choreografie, weil manchmal, wenn es nicht so voll war, war vorne diese Tanzfläche leer.
Ja.
Und dann konnte man auch, da haben wir auch berühmte Celine Dion-Festspiele gemacht.
Was ich immer witzig finde, wenn man in Karaoke war, ist, es gibt so Lieder, jetzt fällt mir ad hoc kein Titel ein, aber es gibt so Lieder, die, bei denen man immer weiß, dass die Leute die unbedingt singen wollen, weil die dann sehen, denken, oh ja, lass das singen und so. Und wenn sie dann singen, fällt ihnen meistens auf, dass sie die Strophe gar nicht können, also die Melodie. Und es ist auch alles viel zu lang. Die verlieren dann so nach dem ersten Refrain die Lust.
Genau.
Und
die Konzentration.
Ja, total.
Ja, oder es gibt die großen Fehler. Es gibt ja die Leute, die denken, dass Dancing Queen einfach zu singen wäre.
Zum Beispiel.
Weißt du? Und das hat ja nun 3,5 Oktaven oder was, ne? Und dann ist Friday Night in the Leiser Lot, da sind sie noch alle ganz glücklich und dann geht das hoch und dann verließen sie ihn. Oder es gibt auch Lieder, die sich als überraschend langweilig herausstellen, obwohl man sie gut in Erinnerung hat. Stand By Me ist so ein Ding.
Ja. Oh ja.
Mein
ganz
Gott, ist
schlimm.
Das. Oder
das
Sitting on the
ewig.
Dark of the Bay.
Ja.
Das dauert ewig und 4 Tage und es passiert überhaupt nichts.
Ja.
Das ist im Original in der Aufnahme geil. Aber wenn es schon wieder anfängt, dumm, da gehe ich schon immer ein Bier holen, weil das ist immer, immer langweilig und so. Und es gibt die großen Überforderungen, die Balladenüberforderungen, ne? Wie gesagt, Whitney kann sich ja nicht wehren, ne? Da muss immer jemand hoch und denken. Oder eben Sinatra, ne? Wo immer jemand denkt, jetzt ist My Way dran und du denkst, lass, Junge, lass es, du bist 22, du hast nichts erlebt und wir wollen auch nicht spüren, was hinter dir liegt jetzt in deinem Leben. Und jetzt noch mit deinem Whiskyglas, lass es einfach stecken. Lass es stecken.
Ich glaube, der Trick ist, Lieder zu nehmen, bei denen man sozusagen vielleicht glaubt, dass sie etwas einfacher zu singen sind und da dann alles, also meine beste Freundin zum Beispiel, die kann sehr gut singen und die singt immer True Colors von Cyndi Lauper und das ist zum Beispiel so ein Lied, das könnte ich auch singen und da kann man gut glänzen mit so einem
Total.
Song.
Total, weil das intim und rührend gleichzeitig ist auch nicht zu lang.
Genau.
Und mein großer Tipp immer, Männer singt Männerlieder, Frauen singt Frauenlieder. Es hat schon was mit den Tonarten zu tun, wo die dann so liegen. Ich habe dann auch im Suff oft Carpenters versucht zum Beispiel. Ja,
auch sehr schwer.
Ja, aber Close to You und sowas, nicht machbar. Das liegt für Männer irgendwo in dieser Zwischenlage. Ja. Und dann stehst du da mit einem deiner Herzenslieder und massakrierst es und es geht einem wirklich nicht gut. Und dann geht wieder Great Balls of Fire.
Aber es ist auch, Karen Carpenters Stimme ist auch jedes Mal, wenn ich die höre, bin ich immer extrem
traurig.
Verwundet.
Traurig, total. Es ist ja alles so traurig. Es ist ja alles an ihrem Leben ist traurig. Auch die ganze Geschichte der Drummerin, die dann nach vorne kommt, die Geschwisterbeziehung. Es ist Carpenters ist in sich traurig, wenn man es weiß, aber die Stimme ist einfach so, die kriegt einen sofort. Das ist eine dieser magischen Stimmen, die einen sofort kriegt. Also ich kenne niemanden, der da nicht berührt ist bei Close to You oder bei Superstar oder sowas. Das ist also, wer da nicht Rainy Days and Mondays, wer da keinen regnerischen Montag vor sich sieht, der ist kein Mensch.
Ja, absolut.
Kleine Tiere weinen bei solchen Liedern.
Absolut. Ich glaube, Rainy Days and Mondays ist auch immer mein Lieblings-Carpenter-Song. Oder zumindest einer meiner großen.
Das ist, aber man muss, da darf man nicht Depri sein.
Nee, das stimmt.
Das war jetzt das nichts stimmt. Für schlechte Zeiten.
Und Goodbye to Love ist auch richtig hart.
Das ist einfach das Lied, wo es heißt, die Liebe ist vorbei, geh erschieß dich, es ist alles zu Ende und darüber singen wir jetzt. Es ist einfach alles sinnlos. Und das machen wir jetzt ganz schön. Wir singen jetzt 4 Minuten lang, dass alles sinnos ist. Das ist wirklich qualvoll.
Und dann Gitarrensolo.
Ja, ein ziemlich schlechtes. Ja. Das ist eines der berühmten, schlechtesten E-Gitarrensolos der Weltgeschichte. Was dann auch noch auf die angespannte Seele fällt, wie so schneidender Acid Rain. Das ist wirklich, wirklich, es ist ein hartes Lied. Hartes Lied.
Aber ich habe auch mal in den Liner Notes der großen Carpenters Box, wo Richard Carpenter alle Songs zu allen Songs Liner Notes geschrieben hat, hat er geschrieben bei Goodbye to Love. Er fand das so schön emotional, dieses Solo. Das hat ja auch der Gitarrist, auch ein Freund von den beiden gewesen. Und dann haben sie die Single veröffentlicht und dann hat er lauter wütende Zuschriften von so Hausfrauen bekommen, die gesagt haben, seid ihr jetzt eine Heavy-Metal-Band?
Genau, der schneidende Sound der E-Gitarre. Aber das ist wirklich so dieses Solo, als ob wirklich so jemand in der Garage, so ein Kumpel, eben sich so, wie man sich so ein E-Gitarren-Solo so vorstellt. Da ist ja weder eine Virtuosität drin, noch viele Töne im Angebot. Spielt das einfach nach und dann kommt wieder ihre Stimme und der Kontrast ist ach, herrlich. Großartige Gruppe und immer noch, Gott sei Dank, auch noch ein bisschen in der Erinnerung der Leute, glaube ich.
Ja, das ist, ich glaube, ich bin oft so, ich tue mich oft schwer, wenn Stimmen allzu groß gelten. Mhm. Ne? Also so Whitney Houston und so, weil ich merke, mir geht immer dieses ständige Phrasieren tierisch auf die Nerven.
Die Angebernoten.
Genau. Mhm. Und wo wir ja auch alle immer diese Hand kennen, diese Phrasierhand, die diese Sängerinnen
alle. Die machen aber
alle
nur die schlechten.
Ja, na klar. Und die Karaoke-Sänger.
Und die Karaoke-Sänger, die dann immer denken, sie haben Mariah Carey mal im Video gesehen. Genau. Nee, die Angeberei, das ist ja, ich sage ja immer, Virtuosität ist ja im Grunde nicht was, worüber man sich freut, wenn sie angeberisch rüberkommen.
Ja.
Bei Whitney finde ich es schon so, dass sie das so leicht macht, dass es eben auch schön bleibt. Also es ist nicht so, guck mal, wie ich singen kann. Ja. Bei Mariah Carey finde ich schon, die gibt immer an.
Ja.
Und Celine Dion auch oft, die geben an mit ihren Noten. Das ist wie bei Violinsolos. Also das muss nicht schön sein, nur weil es schwer ist. So, ja. Ne? Und die großen Stimmen, die können das natürlich so wegkriegen, das Virtuose, dass du es gar nicht merkst, wie schwer das ist. Bist du bei der Karaoke, auf der Karaoke-Bühne und denkst, ich sing mal ABBA zum Beispiel, wo nie jemand dachte, dass das besonders schwer wäre, was die Mädels da singen. Aber wie gesagt, mach mal Dancing Queen und gute Nacht. Ne?
Das ist ja sowieso, also ABBA, ich wollte
ich
heute
greife mal zu den Weißwürsten. Ja, wir müssen sagen, dass hier Weißwurst auf dem Tisch stehen, weil wir wissen als ehemalige Münchner, nichts ist schlimmer als eine kalte Weißwurst.
Ja, oder eigentlich sündigen wir eh schon, denn man soll ja keine Weißwurst nach 12 essen.
Aber wir tun jetzt einfach so, als wäre es Frühstück. Ich finde es sehr großstädtisch, jetzt quasi mit so einem Frühstücksgedanken hier zu sitzen.
Also ich habe die auch immer geschnitten. Ich habe die früher in der Filmhochschule, habe ich die noch gezutzelt eine Zeit lang.
Finde ich widerlich. Ich finde, ich schneide es auf und mache es damenhaft. Zutzeln ist was für brachiale Jungbauern. Wir machen das hier so, wie gut. Die elegante Münchnerin das beim Käfer gelernt hat. So.
In der Champagnermaß.
Ja, genau. Machst man noch ein Champagnermaß. Super.
Aber ABBA ist ja sowieso ein Themenblock, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, mit dir zu sprechen. Ich weiß noch, ich habe damals, ich war irgendwann mal in einem Plattenladen und war dann, also zu der Zeit, als wir alle noch CDs gekauft haben, und mir ist das Gehirn explodiert, weil ich diese erste ABBA Before ABBA Platte gefunden habe, die noch Benny und Björn unter ihrem normalen Namen veröffentlicht haben, wo sie auf Schwedisch gesungen haben. und habe gedacht, boah, das ist ja krass, jetzt kann man mal hören, wo das so herkommt und so. Man hört da ja auch wirklich schon Anleihen, wenn man sich das anhört, ist zwar immer noch ein bisschen folkloristisch, mhm. aber man merkt schon so einen gewissen Pop-Genius, der dem irgendwie innewohnt. Mhm. Und die habe ich damals gehört und war begeistert und geflasht. Und dann weiß ich, dass wir beide uns danach getroffen haben, irgendwo zufällig. Mhm. Und ich wusste ja, dass du so ein ABBA-Fan bist. Und dann habe ich zu dir gesagt, so, oh, ich habe zuletzt so eine Platte gehört, das muss noch vor ABBA gewesen sein und so. Und du so, ja klar, Flöte, Klöte, Klöte von Benny und Björn und so, hast dann sofort wie die halbe Tracklist runtergebetet.
Die Hootenanny-Singers waren es wahrscheinlich.
Hast mir sofort alles über diese Platte erzählt. Natürlich. Und das hat mich damals nachhaltig beeindruckt.
Na, ich bin schon ein wilder Fan, wenn ich Fan bin, ja. Dann bin ich schon super nerdig, ne? Und dann lerne ich das alles auswendig. Und ABBA ist, glaube ich, mein größtes Nerdtum, was ich wahrscheinlich habe. Vielleicht Eurovision noch so ein bisschen.
Ja.
Da habe ich mich wirklich reingesteigert als Teenager und ich saß ja einfach immer nur in meinem Zimmer voller ABBA-Poster und habe immer geweint, wenn dann I Have a Dream kam oder so. Und ich habe neulich gedacht, ich durfte ja noch im Konzert sehen, 78 in München, Olympiahalle, und da habe ich auch nur durchgeheult. Ich meine, die waren 2 Zentimeter groß, wir waren am Ende der Halle. Es gab ja keine Screens damals, ja, muss man mal den jungen Leuten heute erzählen. Die waren wirklich kaum zu erkennen, aber sie waren da. Aber sie waren da. Und diese Anwesenheit hat natürlich für einen Fan gereicht, in Tränen auszubrechen. Und deshalb habe ich auch heute noch großes Verständnis für Fans. Also ich habe Fans nie belächelt, weil ich mich so an diese Gefühle so erinnere. Und ich habe neulich nochmal gedacht, jetzt heute auch mit Influencern und allem, wenn jetzt Agnetha mir jeden Tag eine Nachricht geschickt hätte, was sie gerade frühstückt oder ein Bild, ich wäre ja durchgedreht. Ja, also, dass die so nah inzwischen die Stars tun mit ihren Fans, ich wäre ausgerastet. Ich wäre gar nicht mehr aus dem Zimmer gegangen. Ich wäre gar nicht mehr zur Schule gegangen.
Ja, Fandom ist ja auch sowas rührend Ehrliches, finde ich. Also
ich finde das ganz liebevoll. Also oft sagt ja auch jeder Star umgekehrt, kann es auch was Aggressives haben, klar, wenn es sich sehr zusammenrottet und dich zerreißen will und auffressen will.
Ja.
Aber das Gefühl an und für sich ist etwas, was du in der Zeit, gerade als Teenager, Pubertät, das ist, also ich finde immer manchmal, ich finde Leute manchmal merkwürdig, die nie Fan waren von was. Da sage ich, echt? Da seid ihr ohne diese Gefühle? Und dann denke ich, ach ja, und dann tun sie immer so schlau oder so distanziert und so. Sag mal, man muss doch noch was lieben, bevor man einen anderen Menschen liebt. Davor muss doch noch was anderes kommen. Man kann ja auch Beethoven lieben oder Chagall, aber irgendwas muss doch gewesen sein. Zwischen dem Stofftier und dem ersten Fummeln muss doch noch eine Zwischenebene gewesen sein.
Muss ja so eine Ersatzebene stattfinden.
Was Großes, Heiligendes, Heiliges, dich Bewegendes.
Ja.
Ja, vielleicht auch so ein Religionsersatz, ne? Wenn man jetzt nicht in die Kirche ging, war halt aber meine Kirche in der Zeit.
Und bist du heute noch von irgendwas so richtig Fan? Bist du von etwas neu Fan geworden heutzutage noch?
Lass mal überlegen, wo ich das letzte Mal so ein ja, ich war jetzt Fan von einer Reality-Sendung, ganz absurderweise. Und zwar von einer, die lesbische Dating-Show, die gab es jetzt.
Princess Charming.
Ja. Da war ich so Fan, dass ich neulich auf dem Fernsehpreis, als die vor mir stand, total fanig, nein, ich glaub's nicht. Und das war mein Hauptstar des ganzen Abends, weißt du, links, Harpe, rechts, Sascha, alles egal. Diese Frau, weil die mich so gekriegt hat mit dieser Serie und die ganzen Mädels da drin, da war ich auch wieder richtig Fan. Also es erwischt mich immer noch und das war dann auch wirklich mein Hauptstar für den ganzen Abend.
Ja, ich bin das auch immer noch, ich merke das auch immer noch. Ich bin zum Beispiel, ich glaube aktuell richtig Fan von Harry Styles. Mhm. Ich finde das einfach
irre,
was der für ein toller Popstar ist. Und der sieht toll aus und der ist irgendwie.
Und der gibt sich Mühe.
Ja.
Und er hat noch Humor, weil ich finde, viele Popstars heutzutage sind so ernst die ganze Zeit. Die Zeiten sind ja auch vielleicht ernster, als sie bei uns in den 70er waren.
Ja.
Aber der hat auch noch Humor. Und dann macht er noch diese riesigen Shootings und Videos, da wird noch Aufwand betrieben und jetzt ist alles eine Blume oder jetzt ist alles eine Biene und ich liebe das auch, wenn da noch richtig durchgezogen wird.
Ja, das finde ich, der hat sowas und der hat auch was Mystisches so ein bisschen, mit dem ist noch nicht so alles klar, auch durch diese Random Acts of Kindness sozusagen, die der so macht. Also es gibt ja dann so diese Geschichten, dass er irgendwo mit dem Auto liegen geblieben ist und dann hat der irgendwo geklingelt und hat gesagt, oh, kann ich bei euch irgendwie Pannenservice rufen oder so, mein Handy ist leer und die so, ja klar, komm rein und dann sagt der Vater so, ja, du bist doch Harry Styles. Und er so, ja, ja, klar. Und so, oh, meine Tochter ist der größte Fan, aber sie ist jetzt nicht da. Und sie kommt erst heute Abend wieder, die wird sich so ärgern. Und hat er für sie so eine Note dagelassen irgendwie, so ein Autogramm. So, schade, dass du nicht da warst, hätte ich gern kennengelernt. Komm doch zu meinem Konzert hier, du kriegst Backstage-Pässe, du und deine drei Freundinnen oder irgendwie sowas. Also ne, solche Storys, die tragen ja auch irrsinnig zur Legendenbildung bei. Aber bei ihm wirkt das alles so unkalkuliert irgendwie.
Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr lässig. Und ich glaube, bei allen, die eine Boyband schon hinter sich haben, kennen wir ja immer, da gibt es ja unterschiedliche Entwicklungen. Also die haben ja die ganz schlimme Industrie schon hinter sich, ja, wo sie jeden Tag alle Teddybären signieren mussten, die da vor ihnen lagen. Und wenn man das schon hinter sich hatte und dann sich immer noch Bock hat auf Popstar, und so wirkt er ein bisschen, dass er immer noch Bock hat, das zu sein, dann hat er das, wie gesagt, das ist wie Justin Timberlake, da hast du das Schlimmste hinter dir und kannst dich ein bisschen entspannen und dann einfach die netten Sachen auch genießen, glaube ich. Also soweit wir jetzt mit Harry und Justin uns da, wahrscheinlich hat das Social-Media-Team diese Geschichte im Koksrausch nachts um 4 sehr gut ausgedacht und besetzt und das junge Mädchen hat nie was gekriegt, aber wir denken, und das ist das Wichtige am Pop, man muss es glauben, man muss das alles glauben, die sind einfach ganz, ganz toll.
Das stimmt, da ist Pop ja wirklich quasi Religion. Total. Also man musste wirklich einfach.
Ich hasse das, wenn man es immer alles hinterfragt und hinterkriegt, weil was wären wir ohne Pop? Ja. Wie kämen wir aus dem Bett? Wie kämen wir aus der Dusche raus und wieder rein morgens? Nicht mit Ligeti oder irgendwie Stockhausen. Ne? Da muss schon mal.
Aber wenn mit Stockhausen aufstehen, könnte auch eine ganz neue Erfahrung sein.
Ist neu. Ich glaube, da ist man nach einer halben Stunde aber wieder im Bett. Wenn du mit dem Hubschrauber-Sextett in die Dusche gehst, dann legst du dich, das findest du schon ganz gut, dann legst du dich, glaube ich, aber dann sofort wieder hin und denkst über das Leben nach.
Ja. Aber kommen wir zu ABBA.
Ja, unbedingt.
Die was ist dein liebstes ABBA-Album?
Ja, das ist, also Arrival war halt meine erste Platte, das ist ja auch wie die erste Liebe, das kriegst du eigentlich nie wieder. Album ist wahrscheinlich noch ein bisschen mystischer für mich, weil da wurden die Sounds noch ein bisschen weirder. Je nachdem. Album ist ein bisschen erwachsener. Arrival ist auch so dieses, schon When I Kissed the Teacher, auch mal Themen, die Welt braucht. Ne? So, also wie das schon losgeht. Und dann auch noch richtig schlechte Lyrics, wie bei Tiger. Ja. Ne? I am behind you, I always find you, I am the tiger. Das ist wirklich schlecht. Ne? Mein Lieblingszeile, and if I meet you, what if I eat you? Das singen die ja. Ne? Das singen die wirklich. Und da ist noch Naivität, bei Album sind sie schon ein bisschen weltläufiger. Zwischen den beiden ist schwer, mich zu entscheiden.
Ich meins ist, glaube ich, immer The Visitors.
Mhm. Weil es dann spooky wird.
Ja, genau. Es wird sehr spooky. Aber ist nicht auch Two for the Price of One? Ist doch auch auf Visitors.
Das kann heute auch keiner mehr singen. Ne? Nee. Stell dir mal vor, in unserer Zeit stellt sich ein Mann hin und singt über eine Mutter und ihre Tochter. Da kriege ich 2 für den Preis von einem. Ich weiß, der kann gar nicht vom Tisch aufstehen, bis der Shitstorm schon da ist. Unvorstellbarer sexistischer Quark, den Björn mit einer skandinavischen Leichtigkeit irgendwie da noch ansteuert. Glaube ich, jetzt bei der neuen Show, wenn sie jetzt in London die Show haben, wird das nicht auf der Playlist stehen.
Ich befürchte es auch. Aber auch, man
das auch das Your Mother Know nicht. Ja, ich glaube, auch da ist
jetzt,
der,
in die gleiche
der Polanski zu nah dran. Ja. Das geht nicht mehr.
Ist das nicht sogar, sind die nicht sogar beide auf Visitors, glaube ich?
Nee, Does Your Mother Know ist Album.
Ah ja, okay. Ah, ja.
Visitors ist, ja, True for the Price of One. Man muss es ja auch sagen, dass die Lieder, die Björn singt, immer besonders sind.
Ja, also, ja, besonders.
Lass mal stehen. Ja. Ne? Auch Rock Me, also seine Antwort auf Queen, ist halt für richtige Rockfans auch eine Zumutung. Aber er meint's gut. Er hatte Spaß und das sieht man ja auch immer auf den Shows, da hat er die Gitarre um und fühlt sich halt ein bisschen als Elton John. Das ist schon okay.
Ja. Und jetzt haben sie ja ihr großes Comeback angekündigt, haben 2 Songs schon mal veröffentlicht. Wie gefallen dir diese beiden Songs?
Also gut, dass wir darüber sprechen. Ja, das ist ja das Wichtigste.
Mit wem, weil ich muss darüber sprechen. Das ist das Wichtigste Ereignis. Ich muss darüber sprechen, aber ich finde niemanden. Und da habe ich jetzt mit dir die perfekte.
Let's talk. Ich hatte wahnsinnige Angst.
Ja.
Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als alte Menschen, die nochmal wollen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann dachte ich, wenn die jetzt irgendeinen flippigen Hip-Hop-Teil. Ich hatte wirklich so Schiss, dass gerade Björn denkt, er ist jetzt irgendwie Drake oder sowas. Ne? Oder Anita wird unter die Decke geschoben und soll mal Billie Eilish machen. Ich hatte wirklich Schiss. Und war dann so glücklich, dass sie einfach das machen, was sie immer gemacht haben. Also es ist nostalgisch. Ich finde, dass da Do I Have It In You da, das ist mehr so eine Statement-Ballade. Ja. Das ist für die Show, glaube ich, ganz wichtig, weil es entweder Finale oder erstes Lied ist, das macht so irgendwie die Tür auf. Mhm. Aber hier Don't Shut Me Down ist super. Ist super, 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 weil, sagen wir nochmal so, die Jungs hatten ja insofern kein Risiko, die können komponieren und die Regler schieben und das können sie immer machen. Die Frauen, da ist die Stimme natürlich die Frage, wie klingen die denn überhaupt? Ja. Und das ist schon bei Agnetha und bei Frieda auch, also bei Agnetha besonders, ist es ein Wunder. Wenn du denkst, wie alt ist die jetzt, 75, irgendwie sowas, ja, oder 70. Und die klingt ja wirklich da unten, natürlich ist es in der Tiefe ein bisschen rauer, aber obenrum klingt sie wieder wie halt Agnetha. 40 Jahre später, dann geben sie ihr genau die Sachen zu singen, dieses Intro, wo du schon denkst, oh Gott, da geht's am Spielplatz und so. Dann kommt der Dancing Queen, das Klavier rein und der Beat rein und dann ist es wirklich hookig. Und es ist wirklich, du kriegst es auch nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich gesagt, das ist Nostalgiepflaster auf unsere Corona-Seelen. Das war jetzt genau das, was wir brauchten. Nach all dem Kram brauchten wir jetzt ein altmodisches ABBA-Lied, was uns durch den Tag bringt. Ich finde das wirklich spitze. Und ich finde, sie haben es auch würdevoll gemacht. Ich gucke mir auch diese Show an. Das weiß ich noch nicht, weil da kann ich ja immer sagen, ich habe sie ja in echt gesehen, aber da waren sie ja wirklich sehr klein. Jetzt sehe ich sie wahrscheinlich in 4 Meter groß. Ich finde, es ist nicht peinlich. Und das war für mich als Fan die große Angst. Ja. Ich bin auch nicht ein Freund, wenn die Rolling Stones wieder um die Ecke kommen. Und da ist viel Elend in der Welt auch. Ne? Und ich finde es nicht peinlich. Es gibt keine grauslichen Videos, es gibt keine dummen Interviews. Sie klingen, wie sie immer klingen. Es ist Nostalgie. Aber es sind halt die Originale. Es sind ja nicht andere Leute, die jetzt versuchen, wie aber zu klingen. Ja. Ne? Und ich finde es würdevoll und ich freue mich wirklich sehr. Das ist wirklich ein Highlight des Jahres.
Ja, ich empfinde das ganz ähnlich. Also ich finde die Ballade noch ein bisschen stärker als
weil du hast einen Hang zum Dunklen bei ABBA. Das ist mit Visitors so.
Ja, ja, ich habe einen Hang zum Dunklen und ich habe vor allem auch natürlich immer einen Riesenhang zu den Balladen. Und ich finde das, also die ABBA-Trennungsballaden sind meine liebsten Songs. Ich finde, zu der Zeit haben die Songs geschrieben. Ich finde ja schon Knowing Me, Knowing You super mit diesem dramatischen zweiten Teil des Refrains.
Auch wirklich tiefschwarz, ne? Ja. Das ist ja auch so, dass durch diesen Popzucker, wenn du es dann mal richtig in die Tiefe gehst, liebe Güte. Ne?
Aber Breaking Up is Never Easy, I Know When I Have to Go, das ist ja wirklich.
Und dann Name of the Game.
Ja.
Das wird ja richtig, da ist ja Freud, das ist ja tief auf der Couch.
Ja.
Und Winner Takes It All müssen wir nicht drüber reden.
One of Us natürlich.
One of Us. Also das Komische ist immer, dass sie diese tiefen Sachen in so leichte Verpackung, aber das haben ja alle guten Popstars hingekriegt. Aber man hat es ihnen ja lange abgesprochen und lange haben wir immer gesagt, das ist alles nur Fluff und Pink und Bubble. Und nur durch die Beharrlichkeit auch des Musicals und dem Ganzen, als sie wieder entdeckt wurden und dann ja auch andere Künstler mal da genauer hingeguckt haben, ist ja aufgefallen, was die da eigentlich singen und tun in einem manchmal merkwürdigen Englisch, aber von Herzen. So. Nee, ich finde wie gesagt, das ist für mich das ist so eine Statement-Ballade jetzt, die neue. Die ist irgendwie, und ich höre schon, dass das irgendwie, das ist in dem ganzen Konzert an einem gewissen Punkt.
Mhm.
Und ich glaube, dass dieses Don't Shut Me Down ist quasi so der Avatar, der dann so an Strom verliert und dann wieder aufblüht und so. Und ja, dann wurde ich doch wieder wach und dachte mir, du kannst natürlich auch in dieser Show jetzt alle Looks, alle Kostüme, alles durchjagen, nach vorne, nach hinten.
Ja.
Jetzt bin ich doch interessiert, weil am Anfang habe ich auch gedacht, boah, müssen wir jetzt da wirklich hingehen und uns die jetzt hochladen? Oder gleich, wie mein Mann immer sagt, warum macht man sich gleich im Wohnzimmer, warum stehen die jetzt nicht gleich hier? Ja, also müssen wir jetzt noch nach London fahren, um dann eine Datei anzugucken. Ist natürlich auch so ein bisschen krank. Ich habe mich hauptsächlich über die Würde gefreut und dass trotz alledem sie anscheinend noch im Studio zusammen, dass das noch irgendwie geht nach 2 kaputten Ehen. Das ist ja auch nicht für alle so, dass das noch geht mit dem Ex-Partner.
Naja.
Muss man ja auch immer sagen.
Naja.
Ne?
Ja, aber das fand ich auch, also mich hat, glaube ich, auch am meisten überrascht, dass die Songs einfach so gut waren oder beziehungsweise ich habe so gedacht, also es hieß, jetzt kommt ein neuer ABBA-Song, dann hieß es ja plötzlich, jetzt kommen 2 neue Songs.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, so, ja, das sind dann Überbleibsel oder so, was die irgendwo noch.
Reste-Ecke, ne?
Naja, genau, also irgendwelche nicht veröffentlichten B-Seiten oder so, was halt noch so rumflog. Und das wird jetzt ein bisschen aufpoliert und dann kommt das raus. Und dann kommen nicht nur 2 sehr frisch produzierte neue Songs, sondern auch direkt die Ankündigung für ein Album, komplett neues Album. Und das hat mich wirklich komplett kalt erwischt. Also das hat mich alles so überrascht.
Entweder dachte ich, haben die bei Corona, weil ja auch was bei manchen passiert ist, dass sie sich so nochmal überlegt haben, was ist mir wichtig im Leben oder was kann ich gut, oder was kann weg.
Ja.
Oder sie haben es wirklich zu dem schon vorher sich ausgedacht, oder sie haben sich wirklich mal wieder angerufen oder so. Aber ich finde auch, es ist modern produziert, es ist und das Album. Also wenn, da kann noch was, da kann noch einiges passieren. Na, ne? Aber jetzt gibt es natürlich nicht mehr.
Hast du schon vorbestellt?
Natürlich. Die Grüne. aber es ist natürlich jetzt auch schade. Ich weiß ja gar nicht, es gibt's ja jetzt auch, es muss natürlich, früher wäre natürlich gewesen, auf Charts, Number One, Radio Play Audit, du kämst dem Ding nicht aus. So ist es ja heutzutage nicht mehr. Alles ist ja so auseinandergefluselt. Aber ich war auch wirklich, viele Leute haben geweint, also viele Freunde von mir auch, weil du dann auch gesehen hast, dass die Fans auf der ganzen Welt von Sydney bis Japan da alle mitsingen und so. Das war auch rührend und das hat uns auch angefasst. So.
Ja, ich hatte auch, also als ich die Ballade, ich hatte ein Kloß im Hals mindestens.
Ja, weil da irgendwie ist da so eine, da ist so ein Popgefühl, was es heute nicht mehr so oft gibt, weil alles so dunkel ist und auch so kritisch und so zerlegt. Da ist wieder diese Naivität so drin, die beim Pop immer gut war, aber die heute sich eigentlich keiner mehr traut, glaube ich, weil da denkst du, ein bisschen blöd, ne? Ja. Und dieses, wieder Agnetas Stimme, da bist du in diesem glockenhellen Engelssopran und das ist ein anderes Gefühl.
Ja, aber ich finde, es hat auch trotzdem auch da wieder im Refrain so ein, diese Zeile, ich weiß den Text jetzt gar nicht mehr, aber sozusagen die Titelzeile des Songs, die bricht irgendwie so mit den Harmonien. Das ist irgendwie, das ist ja sowieso etwas.
Unten drunter ist immer Moll.
Genau.
Das ist immer das Ding. Das ist wie bei guten Boyband-Songs auch. Du denkst, es ist Dur. Es ist aber kein Dur. Ja. Alles jubiliert, aber drunter ist Moll. Und das ist ja das Spiel, wodurch die Lieder dann so eine Tiefe kriegen. Ne?
Das ist ja auch das, was du gerade eben zu Karaoke meinst, dass die Leute immer denken, Dancing Queen sei so einfach. Aber das Krasse ist, und das empfehle ich immer wieder Leuten, sich einfach mal hinzusetzen mit ABBA Gold oder so, meinetwegen Best Of irgendwie, und sich die Songs anzuhören, so versuchen bewusst auf die einzelnen Instrumente zu hören, dann merkt man, wie unfassbar komplex die Kompositionen sind. Also A, wie viele Instrumente da eigentlich spielen, was einem nicht auffällt. Und auch, dass die alle unterschiedliche und zum Teil gegenläufige Melodiebögen spielen,
total,
die irgendwie so ein großes Ganzes ergeben.
Total. Und die haben einfach wahnsinnig getüftelt. Dann waren sie immer Hightech-mäßig vorne dran, die Jungs damals schon. Die haben immer die neuesten Sachen. Das war ja auch selbst, wie sie dann Disco in Voulez-Vous reingekriegt haben. Oder wie sie versucht haben, dann auch selbst noch bei Day Before You Came dann noch in New Wave rüberzukommen.
Ja,
ne?
Stimmt.
Sie haben das ja immer aufgenommen, sie haben immer getüftelt, aber sie sind wirklich extrem gute Komponisten und Arrangeure. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder bei dem, was dich an Mariah Carey stört, zu Recht, sie geben nie an damit.
Ja.
Das könnte auch, du hast immer nur was im Ohr, was wie von der Wandergitarre kommt. Ne? Da sind wir wieder schwedisch.
Ja.
Aber drunter ist es komplex und schwierig und sehr aufwendig.
Hast du mal das Piano-Album von Benny gehört?
Nee.
Der hat vor 3 oder 4 Jahren.
Der hat das eins gemacht, das weiß ich.
So ein Piano-Album bei der Deutschen Grammophon, also beim großen Klassik-Label rausgebracht, wo er nur Piano spielt und so Eigenkompositionen aus so ein paar ABBA-Songs, nur so am Piano spielt und so. Das ist sehr, sehr schön, sehr beruhigend und man hört also quasi ja immer dieses sein Gespür für Melodien extrem da raus.
Na, und ich habe halt so ganz hohen Respekt vor Leuten, die komplexe, in jeder Kunstform, komplexe Sachen einfach rüberbringen und direkt ins Herz zielen und eben nicht angeben, weder mit dem 18-minütigen Solo von irgendwas oder beim Jazz auch, ne? Geradeaus es gut machen, wie gesagt, Cole Porter, Night and Day, 2 Minuten 30, reicht, wenn man es kann, dann reicht das. Ne?
Die andere große popkulturelle, vor allem heutzutage, ist ja immer größer geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich finde, es hat jetzt durch Streamingdienste ist es auch auf dem deutschen Markt nochmal ganz anders angekommen, weil sie jetzt auch viel mehr quasi die amerikanische Kultur noch erleben, nämlich Stand-Up. Mhm. Man muss ja wirklich sagen, du hast Stand-Up nach Deutschland gebracht. Ach, das hat ja vorher so nicht stattgefunden.
Das ist wirklich wahr. Besonders, sage ich mal, die Form des Comedy-Clubs, also die Form der Show. Das war eben auch wieder Export-Import, New York, Deutschland. Ich habe halt da gesehen, dass diese Form, wo 5 Leute sich abwechseln mit einem Host, jeder macht so 10 Minuten, das hat mir formal gut gefallen, weil zu der Zeit in Deutschland war eigentlich jeder, der Humorarbeit gemacht hat, egal ob Satire oder Otto oder sonst was, es war halt immer das abendfüllende Programm, also 90 Minuten. Mhm. Und ich sage ehrlich, sogar von den Top-Stand-Uppern der Welt will ich keine 90 Minuten sehen. Ich will auch nicht in die Pause und nach der Pause wieder zurück. Das ist alles diese deutsche Theaterform.
Ja, das stimmt.
Also ich fand das Timing gut, ich fand die Abwechslung gut und ich mochte halt sehr, dass die über den Alltag gearbeitet haben. Also ja. Das, was jeder kennt, diese ganzen peinlichen oder merkwürdigen, also was ja heute die Stand-up-Standards sind, Busfahren, Fliegen, im Supermarkt sein. Ja. Ne? Und die Menschen beobachten bei dem, wo sie denken, das geht nur mir so. Und dann erzählt der Comedian das und dann lachst du drüber und dann fällt dir auf, dass die anderen da auch drüber lachen. Also anscheinend machen es alle so oder alle kennen es. Also dieses Verbindende von ja. Stand-up. Dieser Observational-Teil, das ja. fand ich immer auch als Message gut und sehr humanistisch im Endeffekt. Als wir es zum ersten Mal gemacht haben, hat aber hauptsächlich, glaube ich, funktioniert, dass der Rhythmus stimmte, dass die Abwechslung stimmte. Dann hatte ich halt das Glück, dass Wigald Boning vor der Pause den Sack zugemacht hat, aber halt mit surrealen Sachen. Das war ja nicht keine klassische Stand-up.
Ja.
Dietmar Budinski damals ein gutes Finale gemacht hat. Ich hatte halt auch oft Glück mit den Performern, aber die Performer mochten das auch, dass sie nur 10 Minuten machten oder 15 Minuten. Mhm. Ne? Es war für beide Seiten, fürs Publikum war es abwechslungsreich. Bis heute, du kriegst die gemischte Platte. Ja. Du kannst alle Styles sehen, ne? Von Surrealismus bis eben Observational. Und für den Performer war es auch mal geil, nicht 90 Minuten, mein neues Programm, ja. Nils Privat, hier tobt der Bär, weißt du, sowas, das war eben für die auch ganz angenehm. Und das hat sich dann sehr schnell entwickelt, weil das Fernsehen schnell zugegriffen hat und ja. Premiere wirklich dann schon nach halbem Jahr einen Piloten in Auftrag gegeben hat und wir da dann schon mal Fernseh üben konnten, 23 Folgen lang, aber eben auch schon mit Olli Dittrich und mit Michael und mit Rüdiger und Martin und so, also mit wirklich tollen Leuten, manchmal ist es ja so, dann findet sich dann die Form, findet dann auch die Künstler.
Ja.
Und wenn, ne, das ist wie andere Sachen, wenn es den Jazzclub nicht gibt, wird keiner Night and Day singen, so. Ja. Und da war eben so ein Punkt, da gab es die Form. Dann mussten wir jeden Monat für die Reeperbahn eine neue Show machen. Wir hatten also einen irrsinnigen Turnaround in Künstlern und Nummern, ja. Weil wir immer neu besetzt haben. Das machen wir bis heute, jede Woche neue Leute. Und das hat dann zu einer Masse geführt. Und ab ProSieben war es ja dann eine ganze Bewegung. Da kamen ja andere Sachen noch dazu. Dann kamen die Samstagnacht-Leute mit dem Sketch. Dann kam die Late Night rein. Auf einmal waren diese ganzen amerikanischen Formen neu und frisch in den 90ern da und da ist die deutsche Comedy-Szene ja quasi insgesamt
explodiert
ja. und erfunden worden, muss ja. man sagen.
Ja. Ja, also du machst das ja heute noch, du hast ja Clubs in mehreren Städten, in denen es regelmäßige Stand-Up, ich habe vor kurzem auf Instagram habe ich einen Nachwuchs Stand-Up-Wettbewerb bei dir gesehen, bei dem ich jetzt auch wieder eine Comedian entdeckt habe, der ich seitdem überall folge, weil ich sie sagenhaft lustig finde.
Welche denn?
Shari Litt.
Ja, sehr
das,
gut.
Der
ja.
Auftritt von der war, das war Wahnsinn, fand ich. Aber wie gesagt, es ist ja mittlerweile, ist das ja so groß geworden, eben auch durch Netflix etc., weil man da plötzlich auch, weil da plötzlich die Deutschen auch sozusagen so diese Historie von Stand-Up sehen können. Da gibt es so die Klassikerprogramme von Eddie Murphy.
Lustigerweise, die wir uns damals auch angesehen haben auf Kassette.
Ja.
Also wir haben uns zum Teil getroffen und haben genau Eddie Murphy oder Steve Martin oder sowas angeguckt und haben gedacht, wie machen die denn das? Das ist ja hochspannend, ja, so. Oder Seinfeld dann und sowas. Und aber was jetzt so toll ist, ist, dass die gerade jungen Stand-Upper jetzt, die haben natürlich ihre ganze amerikanische Linie komplett drauf. Ja. Das ist durchs Digitale. Ja. Die wollen auch nur noch Brickwall und Mikrofon. Die sind sehr straight in ihrer Ästhetik und arbeiten hart. Also ich bin inzwischen so happy, dass wir hatten ja so verschiedene Phasen. Wir hatten dann die, sagen wir mal, die Anfang war 90er, wir haben es so angefangen, dann war irgendwie, wir sind der Rock'n'Roll der 90er, dann wurden die Popstars, dann kam so eine Phase, da wollten alle Millionär werden und in Hallen spielen und bei RTL ja. irgendwelche Specials machen, da quasi war so Stadium Rock, ja. ja. Dann kam wieder ein bisschen Grunge jetzt, so ja. wieder zurück in den Club und ein bisschen kleiner. Und jetzt, ich bin so happy, dass diese jungen Leute sehr fleißig sind, weil die ganz viel Open Mic machen. Wir haben inzwischen ja. jetzt auch in Berlin und überall auch in Deutschland so viel Open Mic Abende. Das heißt, bis die bei Quatsch überhaupt auf die Bühne kommen, die sind richtig schon gut trainiert. Ja. Auch unsere Nachwuchsabende, die sind auf einem sehr hohen Level. Und da, wenn ich dann so mit meinen Kindern oder fast Stand-Up-Enkeln da manchmal so sitze, da habe ich mich echt so gefreut, dass die wollen die Kunst, die mögen die Kunst, die respektieren die Kunst, die sind fleißig, da verdienst du ja auch nicht viel Geld da, wenn ja. du irgendwie auf dem Open Mic auftrittst und die wollen es wissen und sie wollen nicht alle Fernsehstar werden, sie wollen einfach gut die Gitarre spielen, sag ja. ich mal. Ne?
Ja.
Und da hat sich wirklich, das weiß man ja nie, wie sich sowas entwickelt, hätte ja auch mal aufhören können oder mal weg. Und inzwischen ist das flächendeckend so, dass dann ne, jeder Style, jeder Typ, also du kannst da wirklich dir deinen Weg machen und einfach Stand-Upper sein. das kannst du jetzt beim Arbeitsamt, kannst du inzwischen sagen, beim Berufswunsch, ja, kannst du sagen, ich wäre gerne Stand-Up-Comedian, dann weiß die Frau auf der anderen Seite, was das ist.
Ja, ja.
Und das ist schon, da bin ich schon happy drüber, dass wir quasi so ein Berufsbild nach Deutschland gebracht haben. Also nicht nur Karaoke-Star, was natürlich auch sehr schön ist, aber wirklich, dass du sagen kannst, ich möchte gerne Comedian werden. Und das war für ein Land, wo es immer hieß, wir haben eh keinen Humor und wir mussten uns ja in London auch immer anpflaumen lassen als Deutsche. Da haben wir schon aufgeholt.
Ja, es war ja auch, ich meine, bevor du damit angefangen hast, bevor es das gab, war halt alles immer Kabarett. Also war deutscher Humor halt Kabarett.
Oder es war Blödel, also genau. Otto und Insterburg. Es gab die Blödel-Fraktion der 70er. Helge war in dem Surrealen los. Und es gab Kabarett, das heißt Lachen für den besseren, aus guten Gründen, ne? Also für den Weltfrieden. Ja. Und da fehlte eben dieses, und die Deutschen nahmen sich halt auch immer sehr ernst. Und da fehlte eben genau dieses, dass wir uns nicht so ernst nehmen und dass wir auch nicht immer alles so perfekt machen wollen. Und da ist Comedy super, weil das sagt eigentlich nur, wir sind nicht perfekt die ganze Zeit. Aber die Deutschen wollen ja immer alles richtig machen. Ne? Und das macht uns ja auch manchmal so verbissen. Und ich glaube, dass sich da auch in der Gesellschaft was geändert hat, dass die Deutschen öfter, wenn sie jetzt Blödsinn machen im Supermarkt oder im Bett, darüber lachen können, weil sie wissen, sie sind nicht alleine damit. Ja. Und dass das nicht nur dass sie nicht nur englische oder amerikanische Sachen angucken können, sondern auch deutsche Sachen gucken können.
Ja, ich finde das auch, also ich hatte zum Beispiel auch zuletzt Shahrag Shapira hier und der hat auch erzählt, dass er jetzt mittlerweile in Berlin einfach jeden Abend zum Open Mic geht, weil er sich trainieren will und weil er besser werden will. Und ich bin dann auch zu einem Abend hingegangen und das ist schon krass, wie super der das mittlerweile macht. Also der macht,
der ist sehr gut.
Der macht auch sehr gutes Crowdwork vor allem.
Super. Und jetzt schön, dass du auch schon Crowdwork sagst, weil das Lustige ist, dass die jetzt alle ihre Fachbegriffe haben.
Ja, ja.
Da musste ich natürlich schmunzeln als alte Oma, wenn die dann sagen, Mensch, dein Return war so gut. Und ich so, Leute, echt? Jetzt haben wir also den Lingo dazu, ja? Okay, wir haben doch damals Wiederholungsgag oder sowas gesagt, ne? Und dein Setup fand ich schon stark, aber der Return war noch viel besser. Und das Crowdwork war auch richtig gut. Und ich immer so, okay, jetzt haben wir das Jägerlatein dazu.
Naja, genau.
Aber ist ja gut. Und mich freut es halt wirklich, dass der Arbeitsethos stimmt. Und genau, wenn auch so jemand wie er, wenn die einfach jeden Abend üben und auf die Bühne gehen und das, was wir auch aus der Musik kennen, ne, von guten Musikern, dann hat sich da wirklich eine ganze Kunstform etabliert.
Ja. Und aber das ist doch verrückt, wenn du jetzt heute auch nochmal irgendwie in Clubs gehst oder so und dir so Abende anguckst.
Ich bin der schlechteste Zuschauer natürlich. Nils, das ist natürlich, ich sehe natürlich jeden Return und jede Punchline 400 Meter auf mich
gegen
zulaufen.
Den Wind,
Also das, ich glaube, ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Stunden Tausende von Künstlern gesehen. Also mich bei Stand-up noch zu begeistern, ist wirklich schwer. Ja. Das ist wirklich schwer. Es gibt Leute, die das schaffen. Natürlich eher die Surrealisten, weil die kommen ja nicht aus dem klaren, ach, ich stehe da im Supermarkt und mir fällt auf, wie hoch die
Regale
ist.
Friedemann macht das ganz gut, finde ich zum Beispiel. Friedemann Weise macht das zum Beispiel ganz schön.
Ja, ja. Und also die so vom All kommen. Ne? Ja. So, das kriegt mich noch. Aber gerade bei Observational, also wenn jemand irgendwas, aber es gibt.
Take my wife.
Ja. Aber es gibt auch immer, wo ich mich auch also wie gesagt, neulich hat irgendjemand was über Monopoly gemacht. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das nochmal interessiert. Aber da war wieder was drin, was ich halt so noch nicht kannte und was ich nicht kommen sehe.
Ja.
Aber ich bin natürlich in einem Club furchtbar. Also das ist so, wie wenn ich, ja, wenn du Koch bist, ne, und hast dein ganzes Leben lang gekocht und gegessen und jetzt gehst du zu jemand anders und setzt dich mal an den Tisch. Ich glaube, wir sind die schlechtesten und unbeliebtesten Kunden, die du haben kannst.
Gehst du denn, wenn du zum Beispiel in Amerika bist, gehst du dann da auch nochmal in Clubs und guckst jetzt an?
Also lustigerweise lieber in England als in Amerika. Ja. In Amerika muss man sagen, ist dieser Macho-Teil von Comedy sehr stark immer noch. Also auch der, es wird jetzt schon besser, aber diese Bieratmosphäre und auch das Heckling ist ja in beiden Ländern ziemlich anstrengend, dass die immer dazwischen rufen. Das ist aber in Amerika noch männlicher und aggressiver. Und so die Engländer versuchen es noch ein bisschen witziger, aber sind natürlich auch sehr besoffen.
Ja.
Und in England gibt es noch mehr, finde ich auch noch ein bisschen mehr Finesse und ein bisschen, also das ist leider so, dass Stand-Up-Comedy, glaube ich, auch in Amerika muss sich noch feminisieren, querisieren, ja, diversifizieren, um, ja, aus dieser Budweiser-Stimmung rauszukommen. Es ist schon besser, in New York sicher, ja, aber so, also wenn du dann, ne, irgendwo in Texas in einem Comedy-Club, da kriegst du auch noch viel Sexismus um die Ohren gehauen, wo du denkst, ach guck mal, so wie früher.
Da ist das noch.
Da ist das noch so. Oder wenn du dann gerade als Deutscher da sitzt und erkannt wirst, ne? Also wo ich ja immer sage, sag halt einfach Schweizer, dann bist du fein raus, aber wenn du sagst, du bist aus Deutschland und du kriegst den ganzen Abend das ab, das hat auch noch eine aggressive Note, die ich nicht schätze im Entertainment. Also ich glaube, bei Quatsch haben wir aber auch immer, weil ich auch so eine Show- und Pop-Kuh bin, wir haben ja um diese männliche Stand-Up auch immer einen Zirkus veranstaltet mit Shownummern, die ich reingeschmuggelt habe, mit Jingles, mit warum muss Thomas wieder Cher sein oder so. Weißt du, ich habe da schon immer meine anderen Lieben mit reingebracht und so habe ich es ein bisschen glitzernder gemacht, als eigentlich die reine Stand-Up-Lehre das sagt. Ja. Weil ich ja der Erste war, konnte ich das ja so machen, wie ich mir das so vorstelle. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen Broadway reingepumpt. Ja. Und weil nur Bier und Brickwall bin ich halt auch nicht. Ja. Und so hat sich das, glaube ich, ganz gut ergänzt, weil der Host darf natürlich auch nicht mit den Comedians in Konkurrenz treten. Na klar. Ne? Und das hat sich eigentlich, es ist, gerade als wir angefangen, war es ein extrem hetero Männerberuf. Mhm. Ne? Hat sich auch verbessert, aber es war, wie gesagt, deshalb ist Amerika ist eigentlich, ich finde die deutsche Szene fast weiter als manchmal die amerikanische, weil wir dieses richtige Problem von Männern auf der Bühne, die Frauen beschimpfen, das hatten wir nie. Wir hatten gar nicht richtigen Sexismus in Deutschland auf der Bühne in dem Ausmaß, wie es zum Beispiel Amerika und England. Ja. Da sind wir irgendwie drüber gehuscht. Ich weiß auch nicht. Oder vielleicht hätte ich das auch nicht angesagt. Ne? Oder hätte ich den Act gar nicht gebucht, wenn jemand so gewesen wäre. Da gibt es schon in Amerika heftigere Jungs. Und ich finde die Szene hier fast interessanter.
Ja. Ja, ich bin, also ich, man, ich glaube, den man legt ja immer, ich habe das Gefühl, also bei mir ist das auch so, dass man immer einen sehr amerikanischen Maßstab anlegt an Stand-Up. Und weil man immer sagt, naja, die haben es halt erfunden. Und dann kam es
auch Deutschland. Aber die Briten haben ja zum Beispiel, da würden sie jetzt die Engländer und die Amis sich streiten, wer hat es erfunden, ne? Amerika kam sehr aus dem Nightclub raus und Britain hatte dann ja gerade in den 80ern diese neuen Comedians, die das auch neu definiert haben. Ne? Ja. Und wenn du zum Beispiel Eddie Izzard nimmst als Superstar der 80er, 90er in England, das war eben nicht Budweiser und Bier, war es nie. Die kamen eher auch von Monty Python, die kamen aus surrealistischeren oder absurderen Szenarien. Und deshalb war ich immer eher auf der Londoner Seite schon mal von Anfang an. Und die haben diese New Wave, klar, die Amerikaner haben dann auch gekontert, aber es ist in Amerika oft mehr so ein Nightclub-Act oder Richtung Las Vegas, als es in London ist.
Ja. Es gibt so ein paar Programme, die ich immer wieder gucken kann. Bill Hicks zum Beispiel, ein in den 90ern gestorbener Comedian, der da auch seine große Zeit hatte.
Ja, den durfte ich auch noch, habe ich live noch gesehen. Wirklich? Ja, in Montreal auf dem Festival, unfassbar. Ja. Also das Tolle an Stand-Up, und das ist aber fast wie auch bei einem Sänger oder beim Solisten, ist, wenn einer eine ganze Welt auf eine Bühne bringt, ohne was. Das ist schon irre. Ja. Und das war auch so jemand, du nach zwei Sätzen warst du in seinem Kopf und es gab nichts anderes mehr. Ja. Und das ist nur ein Mensch, ne? Ja. Und mit dem verbringst du dann die Zeit. Und das war ein Genie, absolutes Genie.
Und jetzt so in der aktuellen Generation sozusagen, also ich war zum Beispiel hier in Berlin bei Anthony Jeselnik, der ja so eine sehr, sehr harte Comedy macht, der immer so sehr, aber eigentlich auch nur so Witze erzählt, aber eben immer sehr hart. Oder Rory Scovel finde ich zum Beispiel wahnsinnig lustig. Der hat ein extrem gutes Special auf Netflix. Und also es gibt so ein paar interessante Acts, aber es gibt dann natürlich auch so Leute wie, die dann so alle lieben, wo ich dann plötzlich wieder so Probleme mitkriege. Also zum Beispiel Louis C.K. ist ja für viele einfach der Comedy-Gott. Und ich fand den schon vor den Skandalen irgendwie fragwürdig. Und jetzt verstehe ich überhaupt nicht, wieso er überhaupt noch auftritt, so in etwa. Also
ich glaube, bei ihm war es so, dass der wieder mal den Budweiser-Mann variiert hat, aber nicht so ein wildes Huhn war wie jetzt andere drumherum, die ich auch interessanter finde oder auch Frauen, die ich interessanter finde, die einfach auch in dieser Männerwelt da irgendwie einen anderen Zugang finden müssen, um überhaupt stattzufinden. Der war halt auch wieder ein lovable New Yorker Neurotiker so. Da fand ich sogar Seinfeld schärfer, obwohl der auch sehr, sehr weiß und breit war in dem Ganzen, wie er das so gemacht hat. Nee, das Tolle ist aber inzwischen, es ist halt alles gleichzeitig. Also jeder Streaming-Sender hat Stand-up-Solos da, weil es auch günstig ist abzufilmen. Ja. Also nur der Künstler ist teuer, der Rest ist übersichtlich. Und du siehst halt, dass die Range ist irre. Und das sage ich auch in Deutschland immer, wenn ich jemand sagt, er mag keine Comedy, und sage ich, aber du kannst doch das, wenn du die alle nebeneinander stellst, von A bis Z, da kriegst du doch außerdem, sie stehen auf einer Bühne und sind lustig, kriegst doch keinen gemeinsamen Nenner mehr. Du hast doch alle Farben, alle Themen, alle Temperaturen da. Dann such dir halt was aus. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, warum Quatsch auch immer noch so gut läuft, weil wir halt immer dem Zuschauer 5 Leute zeigen, die unterschiedlich sind. Und dann kann man sich immer noch überlegen, gehe ich zu dem ins Solo oder das interessiert mich mehr. Aber du kriegst wirklich einen Überblick, über was es alles gibt. Und es gibt sehr interessant, es gibt Club-Comedians, die nie im Fernsehen, die gibt es in England auch in Amerika, die sind nie berühmt geworden, die aber sehr gut sind und die auch sehr, die aus irgendeinem Grund hat nie ein Casting-Direktor gesagt, du bist es. Ne? Ja. Das ist auch wie ein guter Gitarrenspieler wahrscheinlich. Und die blühen natürlich auch vor allem in den Live-Clubs, weil die das zum Teil auch schon jetzt 30 Jahre, wir haben ja nächstes Jahr 30-Jähriges, also die machen das auch schon lange. Ja. Und die sind richtig gut, aber die waren halt nie famous. Ne? Und das, weiß ich noch, wie ich das zum ersten in London gesehen habe und mir das der Chef da erklärt hat, das sagt, also Fernsehen, auch die Abfilmung von Stand-Up-Comedy ist immer natürlich zweitrangig zu dem, wenn du es dann live erlebst. Mhm. Ne? Ich kenne auch viele Leute, die hassen Stand-Up im Fernsehen zu sehen, weil die das nervt, da steht immer so einer und dann lachen alle und so. Sag, ja, komm mal in den Club, setz dich mal rein, weil das ist, wie gesagt, wie im Jazzclub auch. Ich kann auch nicht ein langes Trompetensolo unbedingt im Fernsehen sehen, aber setz dich mal rein und mach mal mit und dann fühlt sich das auch anders an.
Ja. Und ich glaube, manche haben ja auch quasi gar nicht die Ambition, dann ins Fernsehen zu kommen
jetzt
oder
nicht
so.
Mehr.
So.
Jetzt hat das Digitale erledigt. Also dadurch, dass du jetzt digital deine Fans sammeln kannst, zu deinen Auftritten treiben kannst, ne, davon kannst du gut leben. Du brauchst nicht mehr, das ist wie in der Musikindustrie, du brauchst nicht mehr den Plattenboss oder den Unterhaltungschef, der dann da sitzt und sagt, dich mach ich zum neuen Mittermeier. Das brauchst du heute nicht mehr. Gott sei Dank, und deshalb kannst du dir deinen eigenen Stil also und deine eigene Fanbase aufbauen. Das hilft auch natürlich, damit es nicht alles so gemainstreamt wird.
Ja. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mich immer total fasziniert an Phil. Ich bin ein großer Phil-Fan, hier in Berlin Comiczeichner und eben auch Comedian. Und der will gar nicht ins Fernsehen. Mhm. Also ich habe auch schon mehrere Leute gehört, die den angefragt haben, der hat gesagt, nö, kein Bock. Mhm. Also es ist für den einfach völlig uninteressant.
Genau, und das muss man auch nicht glorifizieren. Also es ist auch wieder nicht, was ich ja auch immer hast, so der Underdog, der dann sagt, ich gehe nie ins Fernsehen. Ja. Und dann auf einmal steht er dann doch da und du denkst, aha, jetzt das Geld hat jetzt gereicht. aber das muss halt jeder für sich sagen. Gut ist, dass man davon leben kann ohne TV. Ja. Das finde ich gut, weil dann kannst du selber entscheiden, wie gesagt, die Musik ist das beste Beispiel, lebe ich von meinen Live-Auftritten und bringe ich meine Fans, die ich alle auf meiner Homepage da habe, dahin und davon habe meine Ruhe und ich muss gar nicht übers Fernsehen gehen. Oder willst du zum Beispiel noch ein bisschen breiteres Publikum haben? Das ist halt beim Fernsehen manchmal noch, je nach Sender oder Sendung, interessant, wenn du sagst, ich gehe noch mal aus meiner Fanblase raus und guck mal, was der Rest denn so dazu macht. Das ist wie auch bei der Musik. Ne? Willst du dann lieber Robbie Williams sein oder was anderes? Ne? Also aber. Also willst du ein ABBA-Comedian sein, dann willst du vielleicht auch eine 70-jährige Frau zum Lachen bringen oder ein 12-jähriges Kind. Ne? Ja. Oder sagst du, nee, ich baue nur meine Blase auf im Grunde und kann von der leben. Beides ist völlig legitim. Ist ein bisschen die Frage, was interessiert dich? Ne?
Ja. Jetzt haben wir wirklich über zwei der größten Eckpfeiler popkulturellen Lebens heutzutage
gesprochen. Jetzt kommt noch ein Abgrund.
Nee, aber also Karaoke und Stand-up. Hast du jemals versucht, etwas in Deutschland zu etablieren, was nicht geklappt hat?
Also, sagen wir mal so, ich habe öfter mal einen Anlauf für Late Night versucht, der nicht geklappt hat, weil lustigerweise Late Night auch immer ein sag ich mal, Hetero-Jungs-Spiel war. Ja. Der Late Night-Host war so männlich und heterosexuell, da bin ich nicht reingekommen, habe ich immer geschrien, ich bin doch Ellen. Dann hat immer jemand gesagt, ja, die ist aber am Nachmittag. Ja. Und so, und da kam ich nie, also ich kam nie an den Schreibtisch. dann habe ich beim Grand Prix, bei Eurovision, drei Jahre versucht, auch hinter den Kulissen ein Lied nicht kreieren, aber auf die richtige Spur zu kriegen, mit dem man gewinnen kann.
Ja.
Dann habe ich es ja selber geschmissen und habe gesagt, ich kann nicht nochmal sagen, hey, wir sind wieder 17. und No Angels super. Und habe aufgehört und im nächsten Jahr hat Lena dann gewonnen. Das war auch ein bisschen zum Thema Timing. Aber da hat Raab hat einfach besser gesucht und besser gecastet und Absolut. Seine Künstler sind alle weiter hochgekommen, als was wir uns so gedacht haben. Das heißt, da bin ich nicht, ich habe keinen Grand Prix-Sieger gekürt. Das ist natürlich ein bisschen für das Hobby ein bisschen schade. Dann habe ich ja Musical schon geschrieben und auch auf die Bühne gebracht. Was da noch mein Ziel ist, ich würde halt gern einmal noch ein Musical hinkriegen oder eine Show insgesamt, die es auch ins Ausland schafft. Also das ist auch wieder so, ich war bei Comedy sehr stolz, als Mittermeier zum Beispiel dann überall auf Englisch aufgetreten ist und das geklappt hat und wir auch der Welt zeigen können, wir können das auch. Und das ist im Musical seit der Drei-Groschen-Oper, muss man sagen. Und ein bisschen Linie 1 wirklich war nicht mehr passiert. Und da hakel ich immer noch so ein bisschen in meinem hohen Alter, dass ich denke, warum soll nicht mal aus Deutschland auch was im Westend oder am Broadway mal so in einem kleinen
Raum. Oder wenigstens im Off-Broadway.
Ja. In einem kleinen Raum mal klappen. Ne? Ja. Der so gut war der Weil auch nicht. Und so. Also dass wir auch international mitspielen, das juckt mich immer so. Ich finde, wir haben auch in den 90ern haben wir immer so ein bisschen geschielt auf Amerika und waren so begeistert und sagen, wie wenn wir das könnten, ne? Stand-up oder Sitcom. Dann kamen die aus Amerika, haben dann Seminare gegeben und das war so unsere Zielrichtung, dass wir da auch mal mitspielen oder Popmusik. Ne?
Ja.
So. Und in den letzten Jahren ist es so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen eingedeutscht. Ne? Der deutsche Markt ist groß. Ich sage immer, wenn du da gut arbeitest, kriegst du ein Eigenheim. So, aber wir spielen zum Teil nicht mehr in der Spitze international.
Na ja.
Wir haben kein Silver Convention, wir haben kein Snap, ja. Wir müssten mal, jetzt haben wir bei den Streamern wird es langsam, ne? Haben wir Dark und wir haben Sachen, die jetzt auch gesehen werden. Und das ist für meine Form, also Show und Musical und Comedy, das wäre noch das Ziel, dass ich nochmal was auch international platziert kriege.
Ja, verstehe. Und schön, dass du den ESC angesprochen hast. Da wollte ich natürlich auch. Ich bin ja auch ein riesengroßer ESC-Fan. Ich Dankeschön. Liebe das.
Wir sammeln jeden, der es noch ist.
Ja, ich habe auch meine Tochter dafür begeistert, als sie klein war. Als sie älter wurde, hat sie immer gefragt, muss ich noch mitgucken? Aber es berührt mich immer noch so. Ich fand ihn dieses Jahr extrem gut. Es war ein extrem guter Jahrgang, eine super Show. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo er ein bisschen schwächer wurde. Ich weiß aber auch noch, als Euphoria gewonnen hat, da habe ich wirklich geweint vom Fernseher, weil diese Performance so ergreifend war. Wie der Typ sie dann so zurückgezogen hat, so, das hat mich gekillt, wirklich.
Total. Das ist halt wirklich das ist die größte Oper, die wir haben in der Welt. Die Konzentration aufs Wesentliche in der kurzen Zeit, wie jedes Land da reinschiebt, die Dichte von Ehrgeiz und Übung und Können, das ist immer noch super. Also du kriegst es nicht so verdichtet wie an dem Abend, weil es ist ja nicht so, dass du von einem Künstler jetzt 3 Stunden guckst. Ne?
Ja.
Jeder versucht ja irgendwie da reinzukommen. Und Euphoria zum Beispiel, das ist ja heute noch ein geniales Stück. Ja. Und das ist einfach super. Und das transzendiert dann auch den Song Contest, aber es wäre ohne den Song Contest in dem Hysteriefaktor nicht gemacht worden, weil jeder Beitrag zielt auf die größtmögliche Emotion oder den größtmöglichen Hysteriefaktor in 3 Minuten.
Ja.
Und das ist schon eine ziemlich drogige Palette, die da immer angerührt wird. Ne?
Und es ist ja auch für Popmusik und Kulturliebhaber wie uns, ist es natürlich der Wahnsinn, dass es einen sportlichen Wettbewerb um Popmusik gibt. Das ist ja letzten Endes auch das, was Will Ferrell und sein Team so außergewöhnlich fanden, dass sie eben diesen Film gemacht
haben. Und super liebevoll. Da hatte ich ja auch wieder so ein bisschen, dachte ich, ja, es ist so leicht, sich über den Song Contest lustig zu machen. Ja. Es ist so einfach, das alles runterzuwerten auf Windmaschine und kurze Röcke und so. Und er hat es so liebevoll gemacht, weil er eben mit einer Schwedin verheiratet verheiratet ist. Und die hat es ihm beigebracht, es zu lieben. Ja. Das heißt, wir erwarten jetzt auch Will Ferrell im nächsten ABBA-Vehikel als Agnetas Vater oder sowas. Ja.
Er hat ja auch ein Anfeuerungsvideo für die schwedische Fußballnationalmannschaft jetzt.
Er ist europifiziert, genau. Ja. He's not American anymore. He's not San Diego anymore. der hat das ganz toll gemacht. Es ist eben auch ein Show-Wettbewerb. Ja. Das wird ja dann oft von den Puristen dann, ja, früher ging es noch um die Komposition und so. Ja. Inzwischen geht es schon um die Nummer. Und ich finde ja auch so lustig, wie die Regeln immer versuchen, diese Inszenierung einzufangen. Ne? Und zu sagen, nein, nur 4-mal Feuer, nicht 18-mal Feuer. Oder hinten, jetzt kommen dann auch die ganze Artificial Intelligence, jetzt kommen diese ganzen Projektionen und Sachen, was da alles geht. Und der Bühnenbildner, der das macht, mit dem habe ich schon viel gemacht. Der hat auch auch das kleine Quatschbühnenbild gemacht. Ja. Ne? Florian Wieder, der ist ein genialer Mann. Und wie die sich auch, also Licht und Bühne, jedes Jahr hinsetzen und da einfach immer wieder einen drauflegen und einfach Bilder produzieren, die es so noch nicht gab. Ne? Ja. Es ist wirklich, also ich finde auch, es ist ein Abend der Freude.
Ja, das stimmt. Und du hast jetzt erzählt, du hast da irgendwie hinter den Kulissen, du warst in der Jury, oder?
Nee, wir haben ja damals mit der Produktionsfirma, als ich den Vorentscheid moderiert habe, habe ich auch immer gesagt, wie können wir das denn schaffen, dass andere Leute zum Beispiel mal teilnehmen. Also zum Beispiel, als Texas Lightning teilgenommen hat, habe ich schon die Idee gehabt, Olli mal zu fragen. Ich wusste, er hat diese Country-Gruppe, aber der stand jetzt nicht auf der ersten Liste für Eurovision zum Beispiel. Ja. Das war ja eine Comedy-Nummer oder sowas. Oder auch mit hier unserem Verstorbenen, wie heißt er? Unser Jazzsänger.
Ach so, ja. Wie heißt der nochmal? Roger Cicero.
Roger Cicero, genau. Ja. Der hatte damals die erste Platte, die lief ganz gut. Und dann habe ich, also ich besetze halt gern Kreuz, ne? Und dann habe ich immer gesagt, ja, wir können rein Pop machen, aber vielleicht ist auch mal sowas interessant, so, ne? Und wir haben versucht, das Spektrum so ein bisschen aufzumachen. Das war halt aber auch bei Texas Lightning, ich fand das ein super Lied. Das war halt auch nicht der Platz, den ich mir erwünscht habe. Und bei Roger habe ich auch gedacht, gut, dann gibt es wieder Erklärungen und dann heißt es wieder, Swing funktioniert nicht im Ostblock oder Country nicht, aber für mich als Fan war es am Schluss zu frustrierend, immer zu versuchen, das Ding in den Griff zu kriegen und dann zu stehen, immer bei dieser Nachshow-Sendung, ne, was Barbara jetzt immer um 12 da im Regen auf der Reeperbahn immer, hey, 21. und dann hast du noch die Schalte mit den frustrierten Künstlern und das war halt wirklich, das ging als Fan nicht mehr. Ne? Ja. Und Gott sei Dank, weil wie gesagt, weil wir haben dann ja auch, die ganze Produktionsfirma hat aufgehört und dann hat Stefan angefangen und das hat dann zum Ziel und zu viel besseren Ergebnissen geführt, muss man wirklich sagen.
Aber ich fand das irgendwann so frustrierend, auch von Peter Oberndts Seite. Natürlich muss er immer den deutschen Beitrag gut finden, aber zum Beispiel Cascada. Wir wussten alle, das ist wirklich nein. Also es ist wirklich, dieser Song steht nicht zur Debatte. Und wie sie dann natürlich Letzte geworden ist. Und dann Peter Oberndt so, oh, das hat sie wirklich nicht verdient. Hat er so die ganze Zeit so kommentiert.
Ja, aber man hört es bei ihm in den Zwischentönen, hörst du es schon. Was ich falsch finde, ich finde immer, dass unsere Beiträge auch in der Woche in die Vorfinales müssten. Ja. Einfach nur, um die Künstler zu schützen. Weil wenn du dann an einem Mittwoch rausfällst, dann bist du raus. Ja. Aber dass die immer ins Wasser geschubst werden am Samstag, das ist schon schwer auszuhalten. Ja. Ne? Auch dieses Jahr auch wieder. Ja. Das hätten wir vielleicht schon am Montag hinter uns gehabt, das Lied. Ne? War ja gar nicht schlimm. Aber ich finde, die Belastung von diesen Top-5-Künstlern, das ist schon fast unmenschlich, dass man sagt, ja, die müssen sich vorher gar nicht. Und die ganzen Leute können sich nicht anwärmen auf den Song. Und also, ne? Wobei jetzt Italien, wer hätte es gedacht?
Ja, also das war wirklich eine tolle Überraschung.
Also
das war
irre, die Performance war schon wieder natürlich breathtaking, ja. Aber als ich das Lied gehört habe, habe ich auch gedacht. Aber es kommt auf den Moment an.
Total. Einer meiner großen Lieblings-Grand Prix, an den ich immer wieder gerne zurückdenke, war, ich glaube, es müsste 94 gewesen sein, als Deutschland mit Leons Blauem Planet antreten sollte und nicht durfte, weil die internationale Jury gesagt hat, der ist zu schlecht. Und das war der einzige Grand Prix, den ich jemals erlebt habe, wo Peter Urban völlig frei von der Leber weg kommentiert hat und einfach in seinem ganzen Kommentar ein riesengroßes, was mache ich hier eigentlich, im Grunde genommen gesagt.
War seine Midlife-Crisis vielleicht, oder?
Kannst du dich daran auch noch erinnern?
Nee, ich weiß noch, Blauer Planet, weiß
Kanzler und Leon weiß ich noch. Wer ist denn dann, ist denn überhaupt jemand? Nee,
für Deutschland war dann keiner dabei.
Keiner,
ja. Das war der einzige Grand Prix, an dem Deutschland nicht teilgenommen hat.
Und wer hat gewonnen?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich gucke mir heute noch manchmal sogar das Leon-Video aus dem deutschen Vorentscheid an.
Da weiß ich noch, da waren die deutschen Vorentscheide meistens in München,
ja,
und wurden auch oft von Caroline Reiber und sowas präsentiert. Ja. Und das war so eine Zwischenphase, wo Siegel immer noch, ne, der King war. Es war noch nichts Neues da. Aber man hatte auch Angst, dass das einfach irgendwann gar nicht mehr gesendet wird, die ganze Sendung. Ja. Ne?
Und auch ein großes Grand Prix-Faszinose, muss man sagen, Ralf Siegel.
Ja.
Also wie sehr kann man etwas wollen?
Total. Und da muss ich auch sagen, da bin ich wieder wie beim Fantum. Ich bewundere das ja. Der will es ja wirklich wissen. Ja. Der hat ja zwei Lieben, das andere ist Musical, da lässt er auch nicht locker.
Ja.
Der liebt das, der will das, der tut alles, was er kann dafür und springt da über jede Hürde. Und ich finde zumindest, das ist erkennbar, dass er das gerne tut, was er macht. Weil das Geld kann es nicht sein.
Nee. Der Typ ist auch so ein Faszinosum für mich, ne? So
ich habe den ja schon kennengelernt, der ist ganz reizend und sehr, das ist ein bisschen wie wenn ich über ABBA rede, der wird einfach richtig wuschig bei dem Thema, das treibt den um und er hatte es ja schon und er hatte es ja nun oft auch schon, es war ja nicht nur Nicole, es war ja auch Genghis Khan und Theater, der war oft, der konnte es auch gut.
Ja.
Und dann ist ja eine Frage, ob der Zeitgeschmack sich ändert und das, was bei ABBA jetzt geklappt hat. Ne?
Ja.
Aber er will es, er ist da auch Fan. Er ist da gar nicht so professional. Er ist auch Fan des ganzen Drumrums und so. Der liebt auch die Empfänge und dann geht er überall hin und der glaubt dann auch wirklich, dass das sein Lied das rocken kann. Und das finde ich gar nicht zynisch, da muss man gar nicht drüber lachen. Ich finde, das ist wirklich ganz sympathisch eigentlich.
Ja, na klar, also ich meine es auch gar nicht zynisch, aber ich meine, er hat vor 4 Jahren hat er für San Marino oder so, hat er ein Lied über Facebook gemacht.
Ja,
aber es war sehr rührend.
Ja, aber es ist Liebe, ne?
Ja, ja.
Das ist Liebe bis ins hohe Alter, ne? Das ist, wenn ich dann irgendwie in 20 Jahre ein Lied einreiche, Comedy, ach Comedy, ein nostalgischer Rückblick auf die Stand-Up-Szene der 90er mit so Stand-Uppern, die dann so als Avatar.
Ja, auf die Melodie von Theater.
Genau,
natürlich,
genau.
Ne?
Wir setzen jeden Abend unsere Punchlines auf. Genau. Ja, also das wird dann auch nicht schön, aber auch nicht erfolgreich, aber es kommt von Herzen.
Ja, das ist tatsächlich das Wichtigste. Also ich habe von Ralf Siegel auch mal gelesen, übrigens auch ein Lied, das ich sehr empfehlen kann, auch eine Ralf Siegel-Komposition aus den späten 80ern von einem jungen Mädchen, deren Namen ich vergessen habe. Und das Lied heißt, glaube ich, tatsächlich Otto. Da hat er ein junges Mädchen über Otto singen lassen. Über Otto Waalkes. Und dann hat er die ganze Zeit versucht, in einem Lied so Otto zu imitieren. Und immer so dieses Lachen imitiert. Und hatte dann
oder?
Ja, wahrscheinlich. Und dann hatte er für diese Live-Performance, es gibt auf YouTube ein tolles Video davon aus der ZDF-Hitparade, wie sie das performt. Und dann hatte sie 3 Tänzer, die alle als Otto verkleidet waren, die dann immer diesen Otto-Gang um sie rum gemacht haben und so. Es ist extrem skurril. Und es ist aber, man hört es auch sofort, dass es eine Ralf-Siegel-Produktion ist. Und es ist irgendwie so, ich bin unendlich fasziniert von diesem
also,
Song.
Als ich ihn kennenlernte, ich war wirklich auch die ganze Ausstrahlung. Du hast ja immer das Gefühl, da kommt ja auch so ein altes München zurück und in Grünwald öffnet sich ein goldenes Tor mit einem Notenschlüssel drin. Ne? Da kommt ja eine ganze Welt.
Ja.
Als quasi auch noch die Hitparade, als Katja Epstein sich ja noch irgendwie Champagner aus den, was weiß ich, getrunken hat. Das ist, da bin ich ja manchmal so ein bisschen traurig, dass das, ich habe das ja in den 80ern, auch als ich in München studiert war, da war das ja schon nicht vorbei, da war es eigentlich mittendrin, aber ich war nicht dabei, weil da war ich New Wave und war nicht in Grünwald.
Ja.
Aber so diese Zeit der großen Pop-Zaren und ich mache jetzt Genghis Khan, das ist so eine Gruppe und da ist jeder ein anderes Kostüm und so. Das vermisse ich manchmal so, das ist immer wieder bei Harry Styles, dass du einfach sagst, alles ist jetzt in Tulpen und wir ziehen das einfach durch, weil das ist das, was Pop kann.
Ja, absolut.
Einfach die große Behauptung. Und damals war da noch das Geld anscheinend locker. Ne?
Ja.
Ich meine, wie viele, aber ich glaube, der hat ja auch selber finanziert, diese ganzen späten Grand Prix-Lieder, San Marino und so. Das bezahlt der auch selber. Das heißt, that is devotion.
Ich glaube, sein letzter Beitrag für Deutschland war wahrscheinlich Lou, ne?
Wahrscheinlich, nee.
Let's Get Happy.
War Let's Get Happy der letzte?
Also zumindest einer der letzten, den ich noch so wahrgenommen habe.
Das war auch noch, war auch schon wieder Let's Get Happy and Let's Be Gay, ne? Wo man wieder dachte, Ralf, weißt du es nicht? Willst du es nicht wissen? Machst du es absichtlich?
Ich erinnere mich immer an den Radbumper mit dem Let's Get Happy, wie sie das in die Kamera sagt.
War das dein letzter sogar für Deutschland?
Ja. Ich glaube, davor war die, wie hieß die nochmal?
Corinna May?
Genau, Corinna May, die war, glaube ich, davor. Die
das war übrigens auch, muss man nochmal reinhören, I Can't Live Without Music, nicht die schlechteste Nummer. Ja. Also für eine Transenshow reicht das. Das kannst du heute noch in einschlägigen Lokalen, das geht, das tut was.
Oh, ich glaube, also hier den Rise Like a Phoenix, den hätte er, glaube ich, auch gern geschrieben.
Ja, aber das ist kein Siegel. Das ist ja ein James Bond, das ist ein James Bond mit ein Shirley Bassey-Titel. Na, und der kommt aus einer anderen, der ist zu wenig Happy and Gay.
Na, der ist zu englisch.
Der ist zu englisch, ja. Da ist auch unten irgendein Moll drin. Ja, fantastisch. Ja. Ne? Und muss man auch singen können, würde ich auch sagen.
Das stimmt.
Ne? Nicht bei Karaoke. Ja. Nachfragen.
Bitte nicht wieder wählen.
Nicht anmelden. Ich bin jetzt Conchita, don't even try.
Ich habe mal gelesen, und das ist etwas, was ich auch, es gibt so ein paar deutsche popkulturelle Schätze, die ich noch, die ich gerne heben würde. Einer davon, um noch kurz bei Ralf Siegel zu bleiben, ist, dass ich mal gelesen habe, dass der ein Musical geschrieben hat.
Ja, Clowns.
Genau, über weinende Clowns, über die Traurigkeit eines Clowns.
Genau.
Das aber, glaube ich, nie irgendwo aufgeführt
wurde. Hat er aber ganz lange, das ist auch wieder wirklich a labor of love, der hat das ganz lange versucht. Ja. Der hat das sogar in New York versucht. Der hat es bei Harold Prince sogar, der alles mit Sondheim gemacht hat, gepitcht. Und das war in Workshops in Amerika. Das war immer so kurz vorm Broadway-Debüt. Ja. Also es war wirklich, ist wirklich und über 10, 15 Jahre. Und irgendwo hat es dann immer am Schluss das Letzte nicht geklappt. Aber während wir hier sitzen, läuft ja jetzt gerade in Füssen Zeppelin, guck mal, ein überraschtes Nils-Gesicht, ja. Sein neues Musical, über den Zeppelin.
Über Graf Zeppelin, oder?
Nee, über das Schiff und den Absturz. Also Titanic in der Luft.
Quasi,
genau. Ja. So, und das spielen die gerade. Und die Ralf Siegel Musical-Fans sollten sich nach Füssen auf.
Ja, unbedingt. Aber das ist doch zum Beispiel dieses Clowns. Ich würde es so gerne mal in den Händen haben und lesen. Also
kann man, glaube ich, da gibt es, glaube ich, hast du bei YouTube mal geguckt, ob es nicht Ausschnitte gibt davon, von den Workshops oder von irgendwas?
Ja.
Oder auch mal eine Konzept-CD oder sowas. Also da musst du mal forschen, weil ich weiß, er hat wirklich, glaube ich, von 73 bis, also es war wirklich über 15 Jahre immer wieder Anläufe. Ich habe ja gesehen Johnny Blue, das Musical, da war ich in Brünn in der Slowakei und die haben das aufgeführt.
Ja.
Und das war ja die Geschichte eines blinden Straßensängers, der seine Seele an den Teufel verkauft, um einen internationalen Musikwettbewerb zu gewinnen.
Bisschen viel Tim Thaler geguckt. Ja.
Oder ein bisschen viel Grand Prix gesungen. Ne? Und da waren seine ganzen Hits drin. Also es war ein Jukebox-Musical. Okay, das war nicht neu, da war alles drin.
Ja.
Und was lustig war, war, dass das natürlich in Brünn, die kannten ja nicht alle Lieder.
Ja.
Babitschka war der Renner, das kannten sie natürlich von ihrem Karel. Und der Rest war, das lief, glaube ich, auch ganz okay. Aber die Handlung war halt, also ich finde ja immer, wenn du Faust machst, das ist immer eine gefährliche Idee. Also wenn das, komm, wir nehmen alle deutschen Hip-Hopper und wir machen dann so eine Faustgeschichte und dann ist Sido der Teufel und der verkauft sich. Und dann denke ich immer, lass den Goethe mal stecken.
Ja. Und das andere große Werk, das ich unbedingt heben möchte, das ich unbedingt mal sehen möchte, ist Mr. Boogie. Irgendwo liegen Kopien von Mr. Boogie rum in Giftschränken. Ich habe auch schon mal ein bisschen geforscht. Ich habe auch von Leuten erfahren, die den haben.
Mhm.
Einer meiner großen Träume ist, eine Doku über Mr. Boogie zu machen, weil man auch sehr gut die 90er damit erzählen kann, diese plötzlichen Trash-Stars, die da das erste Mal aufkamen und so. Aber ich will einfach auch vor allem unbedingt mal diesen Film sehen.
Ich habe ihn auch nie gesehen.
Ja.
Ich kann dir dienen mit dem Christian Anders Karate-Film, Die Todeskralle der Shaolin, glaube ich, den er auf Ibiza mit Dunja Reiter gedreht hat, den hätte ich für dich.
Ja, aber der wurde gleich veröffentlicht. Ne?
Der wurde veröffentlicht. Ja, ja. Nee, Mr. Boogie ist ja
Mr. Boogie ist ja nie veröffentlicht worden. Es gab nur diesen Trailer, um das den HörerInnen zu erklären, Slatko war der erste große Big Brother-Star in Deutschland, der früher rausgewählt wurde, aber der ein Kultstar war.
Und als erste Sterncover kriegte zu Big Brother.
Genau.
Das Phänomen Slatko.
Ja, genau. Und mit dem wurde dann ein Kinofilm gedreht, in dem er einen Privatdetektiv spielt, namens Mr. Boogie.
Natürlich.
Und es gab nur ein Team Bilder im Kino, wie er durch eine Papierwand auf die Leinwand kommt und sagt irgendwie, weiß ich nicht, was wollt ihr Idioten oder so. Und mehr hat niemand von diesem Film offiziell gesehen.
Aber sag mal, wenn du sagst, du kennst Leute, die das vielleicht irgendwo haben. Vielleicht
ja, aber so über drei Ecken. Also so niemand, den ich...
Also dann machen wir jetzt mal einen Aufruf. Wenn da draußen jemand ist, der Mr. Boogie hat oder jemanden kennt, der Mr. Boogie hat, mach doch mal den Herrn Bogelberg bitte glücklich.
Ja, unbedingt.
Weihnachten kommt bald und die große... Dafür schickt Nils euch dann ein Bild, wie er weint
vor Mr. Boogie. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die andere, die nächste große Leidenschaft, die wir jetzt auch schon angerissen haben, Musicals.
Yes.
Es ist auch ein Thema, über das ich mit sehr wenigen Menschen nur sprechen kann. Ich liebe sehr, sehr viele Musicals.
Das freut mich wirklich sehr, weil das ist auch eine Lobby, die ist schwer immer einzuholen, weil Musicals in Deutschland so einen schlechten Ruf haben.
Ja.
Und ich da mir auch schon den Mund fusselig rede, um immer zu sagen, das ist so, wenn ihr nur Cats und Starlight Express sagt, das ist wie wenn man über Fernsehen spricht und immer nur RTL gesehen hat.
Die Cats-Verfilmung hat auch nicht geholfen.
Hat auch nicht. Boah, jetzt brauchen wir bald Schnaps hier. Also, ich rede mir den Mund fusselig und sage, es gibt doch auch das und es gibt auch jenes und es gibt doch wirklich tolle Sachen. Es ist die schwerste Theaterform, meines Erachtens. Es ist das Schwerste, was man auf einer Bühne machen kann.
Ja.
Die Leute, die das tun, sind die am best ausgebildeten Leute, wenn sie das alles gut können. Und ich habe da hohen Respekt vor und ich höre nicht auf. Ich treibe das Ding vor mir her, bis das irgendwie wieder... Also Kein Pardon war ja mein Debüt quasi, mein erstes Musical, was ich schreiben durfte. Und da bin ich aber auch ähnlich wie Ralf Siegel, habe mich so gehuckt worden auf dieses, wir haben es ja über anderthalb Jahre so 8 Shows die Woche, so richtig wie Broadway, so Long Run, ne?
Ja.
Und so, wie wir sagen. Und der Return stimmte und du gehst einfach hin und du weißt, wann kommt die Ballade und du setzt dich hinten rein. Und das ist eine der schönsten Sachen, die es gibt.
Wie ist das denn, ein Musical zu schreiben? Also nachdem ich an der Filmhochschule studiert habe, war mein Abschlussprojekt, das ich nie realisiert habe, aber
Mr. Boogie, das Musical.
Nee, es war aber ein Musical, weil ich finde auch, also ich liebe Musical-Filme vor allem, ich bin bei Live-Musicals noch ein bisschen, das hat sich auch gebessert, aber da bin ich noch skeptischer.
Da müsste ich dich in die richtigen reinsetzen.
Das stimmt. Was mich sehr begeistert hat, mit meiner Tochter war ich schon vor ein paar Jahren hier im Admiralspalast beim Gastspiel von Rock of Ages.
Ja. Okay.
Und ist ja eh ein ganz gutes Musical, also eben ein sogenanntes Jukebox-Musical mit diesen ganzen 80er-Rock-Songs und es hat mir live wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das fand
ich würde dich natürlich nach London entführen und dann gehen wir erst zu Billy Elliot, dann gehen wir mal zu Book of Mormon.
Ja, das
und
will ich auch unbedingt noch sehen.
Mal die richtig, oder Producers und die richtig, und dann also da gibt's, das ist eben, was ich meine. Dadurch, dass das Commercial Musical in Deutschland in den 80ern erfunden wurde, durch diese großen Lloyd Webber-Sachen, denken immer alle Leute davor, gab es kein Chicago und es gab auch kein Hair und es gab alles diese, es gab auch kein Chorus Line und so. Und das hat sich so verzogen, das Bild. Deshalb meine ich wirklich, es gibt so viel gute Musicals, die aber nie nach Deutschland kommen und wenn, dann ins Stadttheater kommen inzwischen, weil die für den Long Run nicht, das ist einfach nicht finanzierbar und das trägt halt nicht für 2 Jahre Busfahren. Ja? Das heißt aber nicht, dass das nicht ganz tolle Stücke sind.
Ja, auch so die ganzen Sondheim-Sachen.
Das kriegst du nur, also Gott sei Dank, das Stadttheater macht es inzwischen.
Ja.
Die hatten auch langen Dünkel, die haben dann immer mal My Fair Lady und Cabaret damit und Rocky Horror, damit die Bude voll ist.
Ja.
Inzwischen kriegst du die besten Musicals, also wenn du auch mal, was weiß ich, Dear Evan Hansen dann sehen willst oder sowas, das kriegst du am Stadttheater in Deutschland. Das wirst du nicht auf den großen Bühnen sehen, weil die müssen mit Disney und mit diesen Sachen, die müssen einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr durchspielen und deshalb kommt wieder mal Tanz der Vampire. Und wirklich, das ist schrecklich. Und ich verstehe jeden, der in Tanz, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt mal in Musik und sage, ich gehe in Tanz der Vampire, sage, boah, das ist so, wie wenn du wirklich sagst, ich gucke Fernsehen und als erstes gucke ich den GZSZ-Marathon. Und dann reden wir über Fernsehen. Das ist schlimm. Und da kriegst du die aber oft nicht zurück. Oder wenn jemand als Kind Kind Starlight Express geht noch, weil du die Rollschule magst, aber stell mal vor, du gehst mit 17 in Starlight Express und denkst, das ist Musical. Und dann sage ich, geh mal in Chicago, das hat die beste Handlung aller Musicals. Mörderinnen verhandeln im Gefängnis ihre Medienverträge. Das ist sehr aktuell lass uns doch mal darüber reden. Aber es ist wirklich, es ist in Deutschland halt einfach so, weil wir nicht das West End haben oder auch die Wiener haben halt auch das große Staatsmusical in Wien, die können auch mal was anderes zeigen.
Ja.
Und wir, ich muss mich immer für Andrew Lloyd Webber rechtfertigen, der, liebe ZuhörerInnen, hier auf dem Tisch die ganze Zeit steht und mich anguckt. Und der hat ja auch viel Schönes gemacht und viel richtig gemacht, aber es ist mehr als Andrew Lloyd Webber. Musical ist, it's bigger than him.
Ja, wir haben ja, wir wollen es unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen und stellen ihnen Idole, vermeintliche Idole
Sondheim hingestellt.
Haben wir bei dir Andrew Lloyd Webber.
Was war denn dein Musical jetzt nochmal, was du geschrieben hast?
Achso, ja, ich wollte eins schreiben über, also die Handlung ist ein junger Typ aus Hannover, der ist so Sozialversicherungsfachangestellter, also das durchschnittlichste Leben, das man sich vorstellen kann. Mhm. Und der ist aber Trekkie und verkleidet sich immer als Klingone, weil der das geil findet, so ein Krieger, zu so einem Flieger. Und dann ist in München die größte Trekkie-Convention Deutschlands und er freut sich tagelang, bereitet das Kostüm vor, das Schwert und alles und ist super aufgeregt und fährt dann hin und ist dann abends im Hotel mit seinen Freunden und sagt, ja, und dann morgen geht's richtig los und dann sagen sie, ja, komm, wir gehen heute Abend schon einen trinken. Und dann sagt er, ja, wo denn? Und dann sagen sie ihm irgendwie den Laden, den Namen vom Laden. Und sagt er, ja, ich komme gleich nach, ich muss das Kostüm anlegen und so. Und dann geht er los und findet die nicht. Und ab da startet eine Odyssee durch die Nacht, in der er ausgeraubt wird, verprügelt wird, seine Ex-Freundin trifft, die mittlerweile Stripperin ist, von der Polizei festgenommen wird, sich in eine Polizistin verliebt und so weiter und so fort. Wie es ja auch so ganz viele Filme gibt, die immer so in einer Nacht spielen, was so eines meiner großen Lieblingsgenres ist. Und das so als Musical und er die ganze Zeit in diesem Klingonenkostüm. Und der sich am Schluss dann die Polizistin küsst im Licht der Straßenlaterne und zur großen finalen Nummer nochmal alle Charaktere auftreten und eine große Gruppenchoreografie tanzen. Das war meine Idee für mehr Musical.
Ja, es klingt mir nach einem Film.
Ja, es ist tatsächlich sehr filmisch gedacht.
Weil du sagst, wie schreibt man ein Musical? Ich glaube, das Gesetz ist ja immer, braucht es Musik? Also ist das geht es nicht ohne Musik? Und wenn es ohne Musik geht, ist es kein Musical.
Aber ist nicht die Musik in einem Musical sozusagen die Veräußerung der Gefühlswelt?
Nee, das ist ja so, dass du da anfängst zu singen, wo du nicht mehr sprechen kannst. Das ist ja das Gesetz. Das heißt, die Gefühle müssen so groß sein, dass du sie nicht mehr, dass man sie nicht mehr in den Dialog packen kannst. Genau. Ne? Genau. Und dann kommt es darauf an, wie groß sind dessen Gefühle. Aber diese Nachtkomödien, Verwirrungen und Irrungen und wo sind die alle und da ist die eine Frau und da ist die andere. Ja. Also das würde man beim Workshop dann sehen, ob es gesungen werden muss oder ob es nicht eine sehr, sehr schöne eben genau Nachtkomödie ist. Oder was ja auch manchmal passiert, dass es erst eine Nachtkomödie ist und dann kommt eine Musical-Version davon, weil man sagt, ach doch, da muss Musik rein. Aber die Musik muss zwingend sein.
Ja.
Und das ist wirklich, weil es gibt so viele Stoffe, wo auch Musicals draus gemacht wurden, von Vom Winde verweht bis Dr. Zhivago, wo man sagt, ist es denn überhaupt zwingend notwendig, dass es gemacht wird?
Ja.
Und bei den richtig guten kannst du es dir eigentlich ohne Musik nicht denken.
Ja, ich verstehe.
Also Rocky Horror wäre zum Beispiel in 10 Minuten vorbei. Die kommen in das Schloss, die vögeln rum, dann ist Ende. Ne? Was soll da noch passieren?
Ja, das stimmt. Was auch viel Probleme in Deutschland bereitet hat, was die Akzeptanz von Musicals betrifft, ist, dass es so eine Zeit gab, ich glaube so Mitte, Ende 90er, als verschiedene Musicals nach Deutschland gekommen sind, oft als Gastspiel und dann auf Deutsch gespielt wurden, aber niemals von Native Speakern.
Ja, das war immer ein Problem. Du hast diese schrecklichen Sachen im Ohr, wo jemand gar nicht Deutsch sprechen kann, wo das dann auch nicht zu verstehen ist. Wo du hast auch viel im Blick, wo die Regie, sag ich mal, wo das Schauspiel sehr schlecht ist. Ne? Ja. Das Klischee vom Musical ist ja zum Beispiel, dass die Schauspieler nicht richtig spielen.
Ja.
Und das ist wirklich auch in Deutschland, da ist wirklich der Unterschied. Wenn du an ein gutes Stadttheater gehst und die haben 6 Wochen geprobt und die haben eine gute Regie, die können das spielen und die spielen nicht wie ein Sketch über Musical ist, ne? Oder wie gesagt, in London sowieso. Da ist, du wirst bei Billy Elliot, das ist fast wie ein Gerhard Hauptmann-Stück und dann kommt noch Musik drauf. Ja. Die spielen dir mal die Manchester-Arbeiter so, dass es wirklich, du bist fertig, es ist wie im Film, ja. Das ist richtig gutes Acting. Und da ist wirklich das deutsche Klischee, und da gab es auch eine Zeit, da wurde das halt als Event verkauft, als Busreise, sehr aus dem nicht vom Theater ausgesehen, sondern von der Touristik ausgesehen. Und alle wurden so wach nach Cats und Phantom, dass sie sagten, oh, wir können so viel Geld damit verdienen. Da wurde es so in Richtung Spaßbad geschubst. Ja. Und die Theatertradition, es ist ja eigentlich nur Musiktheater. Ja. Es ist modernes Musiktheater. Es ist auch, wie gesagt, für mich zwischen moderner Oper und Musical auch nicht viel Unterschied. Es halt, klingt halt anders ein bisschen. Das hat in Deutschland ein bisschen in den 80ern, 90ern die Theater und die kulturelle Wurzel verloren. Was du heute bist, immer noch, wenn du mit Leuten sprichst, die reden eigentlich wie über einen Robinson-Club oder über eine, ja, oder wie so ein Kreuzfahrtschiff. Aber woher es kommt, ist wirklich Theater. Und wenn es gutes Theater ist, dann siehst du es beim Musical, dann siehst du die Linie. Das ist halt gutes Theater. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie, steht jemand in der Mitte und singt eine Ballade im Spot und findet sich schön und kann nicht schauspielen. Mhm. Das ist das Klischee. Und das ist in Deutschland halt ein bisschen in diese Richtung gewandert. Und da müssen wir es jetzt wieder zurückholen. Ist aber schon im guten Schwung, weil die Stadttheater nachrüsten. Und die haben gute Regisseure, die holen sich gute Leute. Die hatten ja früher auch nicht, die das singen konnten. Und jetzt wird in die Regie und ins Schauspiel viel mehr Zeit investiert. Und deshalb kannst du die interessantesten Stücke in Deutschland sicher bei den Stadttheatern finden. Ja. Unter anderem mit mir, wenn ich das noch kurz als Werbung weil ich darf jetzt, auch ein Traum von mir, ich halte mich eigentlich von Schauspiel immer sehr fern, aber ich darf jetzt bei Hairspray die dicke Mutter spielen.
Wirklich? Die Travolta-Rolle sozusagen?
Ja. Die Edna. Die Edna kommt jetzt in Nürnberg am Staatstheater, mache ich jetzt Hairspray ab Dezember. Und da konnte ich nicht Nein sagen, weil das ist ein Traumstück. Das ist ja toll, ja. Und auch da wieder, eins der intelligentesten Dinger. Da ist das ganze Black Lives Matter drin, da ist das ganze Bodyshaming drin, aber mit der besten und lustigsten Musik. Und wenn dann aber die ernsten Stellen kommen, das ist alles drin. Das ist politisch und bunt und trashig und lustig.
Aber war das auch, war quasi die John Waters-Version auch schon so, so musical-lastig wie die Neuverfilmung?
Na, die Waters-Version war deshalb, da war halt sehr viel Musik drin, weil ja immer, wenn die in die Tanzshow gehen im Fernsehen, tanzen die zu all diesem Zeug. Ja, genau. Ne? Die Broadway-Version, und das war ja erstmal Harvey Fierstein, der das dann kreiert hat oder übernommen hat, die hat dann das Musical draufgelegt, aber es war sehr organisch. Also ich finde wirklich, dass auch diese Eröffnungsnummer, dieses Good Morning Baltimore, wenn du das empfindest, das wäre bei John Waters, der hat ja keine Musicals gemacht, aber er hat sich schon in diese Richtung bewegt. Ja. Und mit Cry Baby noch mehr. Ne? Da hat ja Johnny Depp nun auch gesungen und getanzt. Ja. Also der wollte da schon hin. Und insofern ist es nicht ein wirklicher Gamechanger, es ist eine Weiterentwicklung und es ist eine der besten Shows, die es gibt, finde ich. Weil es ist wirklich, es kommt ganz naiv und süß und 60s und wir tanzen den Pony und den Frog und aha und dann gibt es einfach den schwarzen Tag und den weißen Tag und dann kommen die ganzen Rebellionen und du landest am Schluss bei dieser riesigen Ballade, da dieses I Know Where I've Been, über die ganze schwarze Struggle-Frage und da sitzt ein Mainstream-Publikum und auf einmal, ne, so. Ja, ja. Und mittendrin noch eine dicke Transe, die irgendwie Gas gibt. Also ich konnte nicht, I couldn't say no. Ich kann nicht singen und nicht tanzen, aber ich werde mein Bestes geben.
Ist das dann auf Deutsch übersetzt? Also sind die Songs auch alle auf Deutsch übersetzt?
Ist auf Deutsch und es ist eine gute Übersetzung. Auch da gibt es gute und schlechte.
Ja.
Das war damals auch, sind wir zurück bei ABBA, bei Mamma Mia. Ich hatte so Angst vor der Musical-Version, die ist nicht schlecht übersetzt.
Ja.
Wirklich, also bei Honey Honey hat man noch so ein bisschen Angst, aber ich saß damals an dem Abend drin, das war sogar der Abend, wo ich Björn treffen durfte und saß bei der Premiere und hatte wirklich Schiss vor, sie ist die Dancing Queen.
Ja.
Es ist nicht schlecht übersetzt. Andere Sachen sind schlechter übersetzt und tun dann auch weh, besonders wenn du gar nicht verstehst, was die Katze da gerade so singt.
Ich habe eine meiner liebsten Übersetzungen die deutsche Version von Hair.
Mhm. Haare.
Ich liebe Haare sehr.
Haare, ne?
Haare ist
toll. Der Wassermann, ne?
Ja, vor allem meine liebste Übersetzung ist, hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt und das war an einem Septembertag. Zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Das liebe ich. Ich liebe die deutsche Version von Frank Mills.
Ja, weil die so ein bisschen abstrakt auch
total,
ist.
Total,
ne?
Ja, total.
Und ich glaube übrigens, dass das im Englischen ähnlich abstrakt ist.
Absolut, ist es auch.
Ne?
Ja, ja,
weil es
auch.
Ja wirklich so aus so einem Tagebuch ist.
So ein Stream of Consciousness
im
Grunde genommen.
Genau, da reimt sich auch nichts.
Genau.
Ne?
Naja, genau.
Und so, nein, der Wassermann, das war immer mein liebstes. Und tolle deutsche Besetzung, ne?
Nina Hagen hat das ja auch da.
Jürgen Markus und Donna Summer, damals noch, in einer WG in München lebend, vor Love to Love You Baby, ist die ja, hat die Aquarius gesungen auf der deutschen Platte.
Ja.
Also es geht doch, wir können doch auch ganz vorne mitspielen.
Wie waren denn die 80er in München? Du hast ja da studiert.
Super.
Hast irgendwie hast erzählt, dass du also Glockenbachviertel, Gärtnerplatz gelebt. Ich habe immer das Gefühl oder ich stelle mir das vor, dass das eigentlich mit die beste Zeit in München gewesen sein muss.
Also es war super, weil es noch einen Underground gab, ja, der dann irgendwie weggentrifiziert wurde. Es war deshalb super, weil ich glaube, die 70er waren auch ziemlich scharf.
Ja, genau.
Also so nackt im Cabrio auf der Leopoldstraße. So diese ganze Welt zwischen Cleo Kretschmer und Dolly Dollar.
Ja.
Wir kamen so ein bisschen danach. Wir waren quasi die New Wave-Fraktion. Aber zum Beispiel Gärtnerplatzviertel war ja damals, da wollte ja keiner wohnen. Die Mieten waren sehr, sehr günstig, weil das war ein hässliches Viertel. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ja. Wir waren 2 Meter vom Viktualienmarkt. Und die Szene war cool. Es gab gute Lokale, es gab Underground, es gab Performance Art, es gab Marianne Sägebrecht, die verrückte Sachen machte. Es gab am Bahnhof sogar noch richtig Nachtclubs und Stripclubs und Reeperbahn, was auch irgendwie alles weg ist. Es war viel los. Und das mit dieser bayerischen Lebensqualität. Es gibt doch nichts Schöneres als so als Annie Lennox für Fußgänger mit blauen Haaren, dann nach so einer durchtanzten Nacht sitzt du dann eben morgens, isst irgendwie an einem See Weißwürste, dann am Starnberger See oder so. Das war schon cool, weil du diese beiden Sachen, diese bayerische Lebensqualität mit dem Punk zusammenschubsen konntest.
Ja. Du bist in Nürnberg aufgewachsen, deswegen war dir das Bayerische quasi nicht fremd.
Genau, das war so die nächste. Ich habe quasi einen Studienplatz da gekriegt für Theaterwissenschaft und die Liebe brachten mich nach München. Genau. Ich hätte auch nach Berlin gehen können, aber Berlin war mir immer zu grau und zu unfreundlich.
Ja.
Also West-Berlin. Ich war nie ein Fan von West-Berlin.
Ja, das habe ich nie erlebt. Also ich habe da zwar schon gelebt, aber war noch zu jung, um nach Berlin zu fahren. Und das finde ich so ein bisschen, das bedauere ich ein bisschen, dass ich das nie.
Also ich weiß gar nicht, wenn ich dich jetzt so zwischen ABBA und Liebe zum Pop, es war sehr kalt in West-Berlin.
Ja.
Also alles war sehr, also dieses, wenn man das jetzt nicht unbedingt liebt, die Wunden und die Brüche und so ein Novembermorgen im Wedding. Und du kamst aus dem Dschungel und so, aber die waren alle sehr super schlau und so, aber sehr, also es war nicht meins, aber das ist auch vielleicht, weil meine ganze Familie kommt aus dem Rheinland, also es war eher so dieses,
ja, ich ja auch,
too cool for school,
ja.
Und meine Freunde, die nach Berlin zogen aus Nürnberg, die haben sich dann auch gleich neu erfunden und wurden dann also auch irgendwie Performance-Wunder und so und hießen auch nicht mehr irgendwie Miri, sondern irgendwie Xena und so. Und das, es hatte so eine Angestrengtheit.
Ja.
Und ich finde ja, ich glaube, wenn David Bowie das auch und Iggy Pop das auch nicht so belebt hätten mit ihrem britischen Irrsinn oder amerikanischen Irrsinn, war West-Berlin schon sehr, ja, trocken, so.
Ja.
Ne? Die haben auch ein bisschen Spaß reingebracht.
Ja.
Aber die West-Berliner waren hart. Und dann gingst du von denen rüber zu irgendeiner Berliner Brotverkäuferin, die war auch nicht gut drauf. Und dann war es November und der Kohleofen. Also ich weiß nicht, ob es was für dich gewesen wäre.
Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube, du wärst bei uns in München, wärst du am Starnberger See mit mir als Punkprinzessin, wärst du glücklicher gewesen.
Ja, das stimmt. Apropos Punkprinzessin, man sieht dich ja auch als Prinzessin in einem Alphaville-Video.
Ja.
Eine der unbekannteren Alphaville-Nummern.
Ja.
Vielleicht nicht ganz zu Unrecht.
Ja, das ist die keiner mehr gekauft hat, die Platte. Aber da siehst du alle übrigens, die in München damals im Nachtleben waren. Das ist ganz lustig. Die wurden alle angerufen. Das war wieder so ein Sägebrecht Casting-Call. Kommst da alle hin, da gibt es irgendwie 100 Mark und da sind wir alle drin. Da ist eine berühmte transsexuelle Schauspielerin vom Studiotheater drin, da ist Cora drin. Ich bin also der ganze Haufen. Und so wie ich da bin in diesem Brautkleid mit diesen blauen Haaren bin und der roten Plastiktasche, bin ich dann auch ab und zu ausgegangen.
Ja. Also in München, oder?
In München, genau. Ich habe erst Statisterie gemacht am Gärtnerplatztheater. Da habe ich immer Operettenkellner gespielt und dann ging ich 2 Häuser weiter in die Klänze, ins Tanzlokal und dann war bunte Haare, New Wave und wirklich, wirklich gute Laune.
War Glockenbach damals auch schon so das schwule Zentrum
Total.
Von München?
Ja, das waren die schwulen Bars, aber es war einfach so ein abgefracktes, weil viele Studenten lebten da, es war das übliche, die schöne Mischung von jungen Leuten, schwulen Kneipen, Punk, New Wave, alles was neu war und das Irre war, dass wir eben so nah am Marienplatz waren, aber das war halt einfach so.
Ich finde, so einer der letzten Läden oder einer der Läden in München, die so in den frühen 90ern, wo ich so gerne hingegangen bin, weil ich da immer das Gefühl hatte, so erahnen zu können, wie so das alte München getickt hat, war das Pimpernel. Mhm. Da bin ich wahnsinnig gerne abgestürzt. Ja,
das aber mit diesen Yes-Covern noch.
Genau, ja, das ist das alte Pimpernel und dann immer am Tresen Schinkennudeln bestellt.
Und das ist genau diese Mischung zwischen, also und man muss, also das ist dieses Bayerische, dieses Bodenständige. Und dann das aber auch das Internationale. Das war ja auch so, dass wirklich auch hier Freddie Mercury stand immer in der schwulen Disco rum mit Barbara Valentin, Fassbinder machte seine Filme. Ja, es war ja gleichzeitig erdig und durchaus auch international gedacht. Oder in Kais Bistro damals, was hast du noch mal gesehen? Das war auch direkt am Gärtnerplatz. Da waren alle, da saß Leonard Bernstein mit Liza Minnelli und haben Schinkennudeln gegessen. Und da war München viel internationaler als jetzt Köln oder Hamburg. Und Berlin würde jetzt wieder sagen, aber bei uns war David Bowie. Dann sage ich, aber bei euch war nur David Bowie. da war in München schon was los. Und das war immer diese nette Mischung. Pimpernel, ein irres Lokal. Ja. Muss man auch noch mal erklären, da waren an den Wänden riesige, also wie Yes-Cover, so psychedelische Cover. Ja. Aber die waren ja auf so Platten aufgezogen und dann von hinten beleuchtet. Genau.
Ja, mit so Schwarzlicht, glaube ich, auch.
Ja,
ne?
ja. Und wirklich, und die Mischung, also da, ja, also
da hat sich alles getroffen am Tresen.
Ja, und dieses Lumpensammler-Ding, das gab es in München eben auch immer. Und du hast dann immer noch eine verrückte Adelige, die hat noch immer für alle Champagner ausgegeben und dann war wieder ein Stylist, der kam wieder aus Miami zurück und es war echt was los und es war sehr bunt und es traf sich trotzdem, weil es doch nicht jetzt wieder 1000 Lokale gab, sondern 4, 5, wo du dann die Nacht durchgelaufen bist.
Ja, das ist ja so quasi dieses München der 70er, 80er, das war, glaube ich, wirklich die internationalste Phase. Also in den 70ern, als dann auch Moroder irgendwie Disco quasi erfunden hat.
Das ist wirklich die, da war ich ja noch nicht da, aber als die auch, wie gesagt, die Fly Robin Fly Phase und der Grammy für Michael Kunze, da haben wir noch wirklich überall mitgespielt und das war wirklich, München hat wirklich sehr viel, München ist nicht nur irgendwie CSU und Champagner saufen und P1 oder sowas. Da waren wir nie. Zum Beispiel in P1 waren wir nie. Da waren die Fußballer und solche Leute. Ja. München kann mehr und deshalb, ich glaube, jetzt ist es vielleicht auch wieder, es gibt schon wieder Ecken. Ja. Ne? Wir sind zum Beispiel auch im Quatschclub auf dem Gelände da hinterm Ostbahnhof in diesem Werksviertel. Das ist ganz scharf.
Der Kunstpark.
Genau, was früher der Kunstpark Ost war, der alten Funny-Gelände. Mhm. Ne? Das ist ein ganz pfiffiges Gelände. Da könntest du fast jetzt irgendwie in Toronto oder sonst irgendwo sein. Sehr international, sehr jung. Ja. Und ich glaube, es gibt in München immer so Blasen. Und ich glaube, es geht wieder was. Man darf München nicht unterschätzen.
Ja, wahrscheinlich. Also München ist auch, glaube ich, der am wenigsten bayerische Ort in Bayern.
Total. Das war wirklich immer so.
Naja, absolut. Ja, das stimmt. Und früher gab es noch den Flughafen mitten in der Stadt.
Ja.
Das ist vielleicht der internationale Nachteil, dass man eine Stunde oder eine halbe Tagesreise von der Innenstadt entfernt ist.
Vielleicht kann man einfach sagen, ab dem neuen Flughafen war es vorbei mit München. Vielleicht ist das kein Zufall gewesen.
Ja, absolut. Ja, eine tolle Zeit, die ich sehr aufregend finde. Also jetzt haben wir ja wirklich fast alle Felder beackert. Mhm. Was ich natürlich auch noch ganz spannend finde, ist die Show, in der ich dich das letzte Mal getroffen habe, nämlich der Popclub, den du für ProSieben gemacht hast. Das war ja auch so eine, es war ja ein Popquiz im weitesten Sinne, aber so ein bisschen mit so Kindergeburtstagselementen.
Das war eigentlich auch von einem englischen Format jetzt nicht abgekupfert, aber so hin, es ging, glaube ich, Shooting Stars hieß das im England. Es war so ein britisches Ding und auch die Liebe der Briten zur Popmusik und die Liebe der Briten zu Game-Shows.
Ja.
Die auch nicht, man muss nicht dumm sein, um gerne eine Gameshow zu spielen. Ne? Ja. Das hat mich da irgendwie angefixt und da haben wir gesagt, sowas wollen wir auch mal in Deutschland. War wieder Export, Import. Das ist halt immer mein Ding, dass ich immer denke, warum soll das nicht in Deutschland auch gehen?
Ja.
Und da haben wir auch zumindest, ich glaube 16 Folgen haben wir gemacht da. Und das war zum Moderieren war es ein bisschen dicht, weil ich musste, glaube ich, in 25 Minuten 8 Spiele durchbrettern. Aber zum Spielen hat es, glaube ich, Spaß gemacht. Ne?
Ja,
hast du auch gegurgelt und sowas?
Ja,
ne? Ja, genau.
Ich hab auch Lieder gurgeln
und, Spiel. Auch Karaoke war drin, Killer-Karaoke war drin, genau.
Ich hab If You Leave Me Now gesungen im Karaoke.
Siehste, da haben wir alles gegeben.
Ja.
Nein, aber auch wieder lustig, auch haben wir gesagt, ja, und wer interessiert sich denn für Popmusik? Und es war halt vor Charts-Show und vor, ich meine jetzt neulich war war wieder bei Vox ein neues Pop-Quiz. Ne? Ja. Inzwischen ist das jetzt, dass man weiß, mit einer lustigen Genesis-Frage kommt man schon irgendwie durch die Nacht. Damals war das auch wieder sowas, das wurde erstmal auch in Frage gestellt. Aber da hatte ich gerade durch Quatsch so gute Karten beim Sender, dass ich das mir eigentlich auch gewünscht habe und dann auch machen durfte. Aber auch wieder als Producer, als Autor. Also ich habe halt die Sachen auch immer gleichzeitig geschrieben, gedacht und moderiert und so ein bisschen versucht, Autorenunterhaltung zu machen.
Ja, aber das, ich meine, das hast du ja wirklich, das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch dein Leben, dass du die Sachen, mit denen du aufgetreten bist, auch immer selber geschrieben hast und meistens auch irgendwie inszeniert hast. Hattest du nicht, gab es nicht mal so Momente, wo du dachtest, ach, jetzt würde ich auch gern mal einfach nur hier auftreten müssen und nur meinen Text sagen müssen, ohne dass ich da vorher irgendwie, weil das ist ja schon auch eine sehr große Verantwortung und wahnsinnig anstrengend mitunter.
Also bei Quatsch war das bei den großen Specials schon anstrengend, wenn vor allem die ganzen Kollegen kamen und man sich jetzt irgendwie so eine riesige Sache ausgedacht hat. Wir haben ja in Füssen oft, auch da, wo jetzt das Siegel-Musical spielt, haben wir oft diese großen Weihnachtsspecials gemacht und sowas. Und wenn du das Buch geschrieben hast und du weißt auch genau, was alles passieren soll, an welcher Stelle, und dann kommen die ganzen Leute an und die ganzen Stars und du singst am Schluss noch mit Sister Sledge irgendwie via Family und das ist alles auf deinem Teller. Und du schaltest dann um vom Autor oder vom Kopf auf den Moderator. Das ist schon stressig gewesen. Aber ich habe das Glück gehabt, ich weiß nicht, ich finde dadurch, dass ich ja immer springen kann in Positionen, ist es auch abwechslungsreich. Und auf der anderen Seite bin ich es halt gar nicht gewohnt, dass sich jemand für mich was ausdenkt. Deshalb freue ich mich jetzt fast auf Hairspray wieder so. Ja. Da kann ich auch mal eine Sache alleine, so das Ding ist gut, das muss ich nicht erfinden, ich muss es auch nicht inszenieren, ich habe eine tolle Regisseurin. Ungewohnt, aber ich weiß nicht, da komme ich her. Ich habe halt mir die erste Show meines Lebens mit 20 ausgedacht, also eine schwule Theatergruppe. Und da habe ich auch schon geschrieben, produziert und gespielt. Und ich kannte das gar nicht anders. Und auf der anderen Seite musst du dann nicht irgendwo an der Bar stehen und warten, dass jemand auf dich zukommt oder dich will, wenn du weißt, dass du mit den eigenen Projekten, aber da war Quatsch natürlich das Große. Ich meine, wie gesagt, nächstes Jahr 30 Jahre, das hat immer weiter gearbeitet. Das gibt dir natürlich Kontrolle und auch Sicherheit, dass du auch immer Kontrolle hast. Aber der Übergang von Kontrolle haben zu Kontrolle abgeben, wenn du jetzt moderierst, musst du ja auch Kontrolle abgeben, das ist schon schwierig. Dann.
Ja.
Das mache ich gar nicht so gerne.
Jetzt, ich habe gelesen, dass du hast jetzt gerade noch mit Sascha eine Show inszeniert, die jetzt wahrscheinlich nachdem…
Die kommt nächstes Jahr, genau.
Genau, weil sie jetzt dann auch touren darf sozusagen.
Genau.
Das ist auch so eine Revue eigentlich eher, ne?
Ja, da komme ich wieder mit meinem Broadway-Gedanken. Ne? Die Künstler, mit denen ich arbeite, ob das jetzt Barbara Schöneberger ist oder Sascha oder auch bei Harpe, die wissen schon, wenn sie zu mir kommen und ich höre mir dann so genau an, was sie sich so vorstellen und dann kommt mein nächster Anruf und sage ich so, also wir müssen jetzt mal über Tänzer sprechen und über Kostüme und ich wieder, Tänzer? Wieso sind da Tänzer? Ja, sag ich, ist ja Show, ne? Da ist Choreo, da geht's los. Große Ehre, weil das ist ja Saschas Show zu seinem 50. und das ist ja so ein bisschen die Revue seines Lebens.
Ja.
Und das ist die große Hafenrundfahrt. Ne? Ja. Also das ist, ich liebe One-Man- oder One-Woman-Shows. Ich liebe diese TV-Specials, wo du dann mal durch das Ganze durcharbeitest. Und bei ihm ist es natürlich auch wieder so, dass du sagst, okay, was lassen wir weg in den 2 Stunden? Ne? Ja. Weil so viel da ist. Du kannst ja allein aus der Dick-Phase kannst du eine halbe Stunde machen und so weiter und so weiter. Aber ich bin happy. Das Buch ist geschrieben. Das fühlt sich gut an. Die Viva-Jahre werden abgefeiert, The Dome wird inszeniert, also Finale 1 ist alles im Stil der 90er natürlich. Es muss natürlich die große Boyband-Sascha-Phase sein, aber er hat ja eben auch so viel Twists gemacht und so viel andere Sachen und immer was anderes angeboten, dass du dann auch, ja, dass es wirklich extrem abwechslungsreich ist, weil der durch so viele Styles auch durch ist. Und dann ist er auch Red Pack und dann ist er dieses und jenes und dann ist er deutsch und dann ist er jetzt Vater. Also der ist ja wirklich auch so ein fleißiger Hase, der permanent auch, wahrscheinlich, da sind wir ein bisschen parallel, immer das Neue für sich gesucht hat und wieder einen neuen Dreher dran gebracht hat. Und deshalb ist er auch noch immer so gut und so da, ne?
Ja.
Also ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu stretchen, dass wir jetzt If You Believe auf 2,5 Stunden drehen, sondern eher das Umgekehrte, wie kriegen wir das alles in einen Abend rein. Aber ja, es wird groß und es wird einmalig und da werde ich wach.
Und wir haben gerade eben, bevor es hier losging, schon kurz darüber gesprochen, dass wir uns das letzte Mal auf so einer Peter-Gala gesehen haben, ja, in Hamburg. Und da war
als
er ja,
Tierschutz noch sexy war.
Als Tierschutz noch sexy war. Da war Sascha ja auch damals. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob ihr euch da kennengelernt habt.
Das kann sogar sein. Also richtig, richtig kennengelernt haben wir uns bei Alive and Swinging, ja, weil ich da ja das Buch gemacht habe für ihn und mich, Michael und Ray und Xavier. Und das war die richtige Arbeit, die erste. Und das hat uns verbunden. Da waren wir auch wieder in Füssen, wo jetzt das Ralf Siegmund. Ich mache jetzt viel Werbung für Zeppelin, fällt mir gerade auf. Und da haben wir es geprobt und da haben wir uns richtig, richtig, richtig kennengelernt. Und Michael war eigentlich das Bindeglied, weil Michael mit ihm befreundet war, okay, und so kam man. Aber es kann sein, dass wir bei dieser Tierschutzgala zum ersten Mal richtig getrunken haben.
Ja, und das haben wir an dem Abend.
Und das verbindet, ja, ne? Und das konnten wir da auch alle gut. Und das erinnere ich mich auch noch dran. Und da war aber auch Blümchen, weil hat er nicht auch mitgetrunken?
Da war Blümchen auch dabei. Bach. Es gab sogar, wir haben uns da auch wirklich den ganzen Abend nur über den guten Zweck unterhalten.
Und Dirk war ja auch, Gott hab ihn selig, ja, der war ja auch immer so toll, weil er immer war ein Aktivist und ein Volkskomiker und ja, konnte dann aber auch richtig feiern. Also haben sie schon die richtige, das erinnere ich mich an den Abend, dass ich dachte, guck mal, die Klischee wäre doch sicher, if you do something for the better cause oder for the greater good, dass es dann so ein bisschen drüsch ist. Ja. Und Fakt waren die Leute, die sich für gute Sachen eingesetzt haben, die lustigsten und die nettesten von der ganzen Industrie. Ja. Und die anderen waren eigentlich die Langeweiler.
Ja, ja, absolut. Und da weiß ich noch, an dem Abend habe ich mich nämlich noch mit Dirk unterhalten und das fand ich so faszinierend, weil da hat er mir nämlich erzählt, dass er regelmäßig einmal im Jahr nach New York für eine Woche fliegt und nur Musicals guckt. Mhm. Einfach eine Woche an Broadway und ein Musical nach dem anderen, das er noch nicht gesehen hat.
Deshalb war das ja auch so irre, als wir bei Kein Pardon dann zusammen gearbeitet haben und ja, er Heinz Wäscher gespielt hat, da kam ja alles zusammen. Ja. Nein, Dirk war auch immer komplett international im Kopf, komplett Show-Dings und sein größter Fan-Moment, das war auch so süß, weil zum Beispiel, wo der total durchgedreht ist, ist bei Barbara Eden. Ja. Da war mal die bezaubernde Genie, die war mal irgendwo und da ist Dirk, der hat es gar nicht rangetraut. Er sagt, das ist ja die bezaubernde Genie. Und dann haben wir ihn hingeschubst und holen mal ein Autogramm und so. Und der war dann auch immer ganz schüchtern, ja, bei Stars. Und der war auch immer Fan. Boy George zum Beispiel. Also ja, das konntest du gar nicht denken. Und der war auch immer international im Kopf. Auch Biolek, die ganze Kölner Ecke, ja, die waren nicht piefig, das ja, muss man wirklich sagen.
Naja, das stimmt. Er hat mir auch damals hat er mir auch erzählt, dass er so ein riesen Kiss-Fan ist. Mhm.
Total. Der hatte alles, hatte er ein Kiss. Ja. Alle Puppen, alle Bettwäsche. Ja, die guten Leute sind alle Fans.
Ja, das stimmt. Fan sein ist echt, finde ich, auch sehr wichtig. Ich hatte als Teenager, war ich schon etwas älter, gedacht, dass ich nie wieder Fan würde, als Kurt Cobain sich erschossen hat. Mhm. Ich war ein riesen Nirvana-Fan und das hat mich so enttäuscht, dass ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt erwachsen, habe ich gedacht.
Also du wolltest dich schützen einfach, ja, genau, vor dem Verlust.
Ich will nie wieder, weil ich habe auch geweint und ich habe gedacht, ich kann doch nicht um einen Popstar weinen, der so weit entfernt ist und der uns hier so im Stich lässt und so. Also es war so verletzt und gleichzeitig, wie gesagt, ich wollte mich schützen, aber ich habe es nicht lange durchgehalten, mir dann sofort wieder von irgendwas anderem Fan geworden.
Warum soll man da nicht weinen? Ne? Es gibt ja nichts Schrecklicheres, als wenn das jemand gerade in der Jugend passiert. Also das ist, lasst es raus.
Ja.
Lasst es raus und schöne Grüße an Agneta. Ich hoffe, ihr geht's noch gut.
Ja, das hoffe ich auch.
Und sie freut sich aufs Album.
Man muss, Solo war ja Frieda tatsächlich viel besser.
Frieda war ja auch meine, also in der ewigen Diskussion, ich war immer auf der Frieda-Seite. Ja. Dunkel verraucht, norwegisch mit Jazz-Hintergrund. Und Agneta war ja quasi Britney Spears von Schweden zu dem Zeitpunkt. Die war ja das Girl-Wonder. Aber die Kombi macht's. Auch immer noch, absolut, die zwei Stimmen zusammen. Das ist halt Magic, die beiden. Ja. Das klingt halt einfach perfekt.
Wer übrigens auch noch gut gealtert ist, ist mir gerade eben noch eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe.
Ist Cher.
Cher ist ja
Dolly Parton.
Grandios. Dolly Parton auch toll. Aber auch Paul McCartney. Ich war mal am Paul McCartney-Konzert und hatte auch gedacht, das wird jetzt so eine Oldie-Show und so, weil das Publikum ließ es auch schon erahnen, die mit uns am Weg dahin waren, an der Waldbühne. Und dann war das Konzert sehr, sehr rührend. Das fand ich
Ich glaube auch, der hat auch so was Niedliches und so ein bisschen verrückter Professor und Fun. Also ich glaube, der strahlt das auch aus, dass der noch Spaß hat und es auch nicht macht, weil er es machen muss oder so. Ne? Ich glaube, der macht es dann gerne und das überträgt sich dann auch auf die Zuschauer.
Ich glaube auch, dass wir beide und hoffe sehr beide, dass wir beide das noch, dass sich das von uns noch überträgt, dass wir Bock haben, das zu machen, was wir tun.
Vor allem, wenn man irgendeinen unwichtigen Pop-Fakt noch wissen will von uns. ihr merkt da draußen, wir sind bereit, über alles zu sprechen.
Absolut.
Wir haben wirklich ein breites Feld zurückgelegt heute.
Ja, das stimmt. Und wir haben aber noch lange nicht über alles gesprochen. Also du musst unbedingt nochmal wiederkommen und wir müssen das nochmal vertiefen und über viele andere Dinge, Boygroup-Musicals etc. sprechen.
Das haben wir auch noch. Ja, dann kann ich natürlich meine Mr. Boogie-DVD dir auch mitbringen.
Oder so eine Filmrolle fände ich eigentlich angemessen, wenn es keine DVD-Kopie gibt.
So ein Schmalfilm aber. Ja. So, ne?
Ich danke dir tausendfach, dass du heute da warst, Thomas. Das
sehr
hat
gerne.
Mir unendlich viel Spaß gemacht.
Ich finde, uns verbindet was und man soll einfach auf uns hören, dann hört man schon die richtige Musik.
Genau, das finde ich auch. Wenzel war heute unser Producer. Vielen Dank, dass du das heute gemacht hast, Wenzel. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.